and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts, jetzt mit dem zweiten und letzten Teil des großen Plausches zum Nintendo Game Boy. Fabian Diemer und ich hatten uns ja insgesamt über 3 Stunden zusammengesetzt und ausführlich über Hardware-Revisionen und verschiedene Eigenheiten der Nintendo-Hardware unterhalten. Das habt ihr hauptsächlich im ersten Teil gehört. Da hatten wir auch schon ein klein wenig angefangen, über die Spiele zu sprechen. Jetzt im zweiten Teil wird es hauptsächlich um Games gehen, die verschiedenen Genres, die wir bisher noch nicht besprochen haben, und die meistverkauften Spiele für den Game Boy und den Game Boy Color. Viel Spaß damit! Klacks, hattest du es? Mickey's Ultimate Challenge hatte ich hier notiert, obwohl eins der Mickey-Maus-Spiele hatte ich auch irgendwo hier mal hingepackt.
Ja, bestimmt dieses Mickey's Dangerous Chase.
Genau, das Mickey's Dangerous Chase war aber so ein Novum. Ich glaube, im Westen war es Mickey Mouse und in Japan war es Bugs Bunny, oder? Nee. Oder war es andersrum?
Das gab es beides.
Welches war aber
Crazy Castle
und so? War das Crazy Castle, was Bugs Bunny und dann Mickey Mouse anderswo war?
Das mag sein, ich kenne das. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall hier diese Bugs Bunny-Spiele Crazy Castle hatten. Ja. Da gab es sogar mehrere Teile von.
Also irgendeins war davon zumindest, wo in der einen Version hattest du Bugs Bunny und der anderen war dann Mickey Mouse, warum auch immer.
Ich recherchiere es jetzt einfach mal in der Zwischenzeit, weil ich kenne die Spiele beide komischerweise.
Check es mal, ja. Also es ist wahrscheinlich eines von denen, ist aber natürlich nicht nur eines der wenigen, die es gegeben hat, sondern es gab viele Bugs Bunny und viele Mickey Mouse-Games, die man zocken kann. Ja, was haben wir hier drauf? Palamedes, das war, glaube ich, etwas, wo man Zahlen auf Blöcke hatte, die man geschoben hat.
Ich hab's schon gelöst. Das
hast du schon gelöst?
Bunny Crazy Castle, was es bei uns gab, es wurde in Japan mit Mickey Mouse.
So war das, so rum war das. Genau.
Aber dieses Mickey Mouse Dangerous Chase,
das ist aber was anderes nochmal.
Einfach, ja. Mhm.
Weil das habe ich hier als Modul hier nochmal für 1 Euro gekauft. Mhm. Worms gab es dafür, wobei ich habe es nicht gespielt auf dem Game, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Worms darauf gut funktioniert. Und stell dir vor, das noch mit Linkkabel und alles, ne, wenn es funktioniert hätte. Boulder Dash, Dig Dug, Hyper Load Runner, viele verschiedene Varianten. Zoop. Das Spiel, was immer in allen Listen als letztes auftaucht.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Ja, wenn du egal bei welcher Konsole du guckst, Zoop ist das letzte Spiel. Was ein sehr dämliches Puzzlespiel gewesen. Es hatte immer diesen komischen 90er-Jahre krumm geformte Puzzlestücke-Stil, wo man irgendwie über ein Überkreuzmenü die Sachen hin und her geschoben hat. Das war nicht so richtig was. Gehen wir mal auf Richtung Jump'n'Run rüber und da habe ich mich erstmal auf die Crème de la Crème sozusagen beschränkt, ne? Weil da könnte man auch etliche Sachen finden, die nochmal Umsetzungen gewesen sind. Super Mario Land 1 ist ein Launch-Titel gewesen, ja. War ein ziemlich ungewöhnlicher Launch-Titel in der Art, weil es hatte einige Eigenheiten für Super Mario, die später nicht wiedergekommen sind, wie zum Beispiel, du hattest keinen Feuerball, sondern einen Gummiball, der gesprungen ist, und es hatte Shoot-em-up-Parts.
Es ist halt nicht von Miyamoto, sondern von Gunpei Yokoi, der auch den Game Boy entwickelt hat und wahrscheinlich kommt da. Da sind auch teilweise so ganz komische Gegner, die auch nie wieder vorkommen, ja. So Piranha-Fische irgendwie.
Genau, oder die Sphinx, die du bekämpfst, ja. Irgendwie dann.
Die Schildkröten sehen ja auch super weird aus, und wenn man auf sie draufgesprungen ist, dann explodieren ihre Panzer, weil es quasi dann Bomben waren.
Auch ein etwas schwieriger Sprungstil, also dadurch, dass die Physik anders ist, als wie du es kennst. Ja. Ich muss mich auch jedes Mal umgewöhnen, wenn ich das erste Super Mario Land spiele.
Er fällt einfach so krass hart, so einfach bam.
und die Möglichkeit, ich glaube, in der Form gab es ja auch nicht, dass du 2 verschiedene Ausgänge hattest, dass du, wenn du den oberen, schwierigeren Ausgang genommen hast, dass du eine Puzzle spielen kannst, so ein bisschen wie die Bonusrunde bei Mario 2.
Es war da aber auch immer so ein bisschen schwammig. Ich weiß, wie blöd sich das dann immer später angefühlt hat in den Levels. Da gab es dann, meistens waren von dem oberen Ausgang noch so 3 Plattformen, das waren alles so Steine, wo du einmal kurz draufhüpfen konntest, dann fielen die nach unten. Ja. Und ich weiß, dass das Spiel, also man hat nicht unbedingt das Gefühl gehabt, wie bei vielen anderen Mario-Spielen, dass man es immer 100% so unter Kontrolle hat, sondern man war immer auch so ein bisschen der Willkür des Spiels ausgeliefert oder so diesem Gefühl, dass man dachte, nee, so richtig habe ich es nicht unter Kontrolle.
Ja, also ich habe auch meine Probleme heutzutage, es eben zu spielen, einfach weil ich in die Mechanik, die ist etwas, da musst du dich erstmal von dem trennen, was du gelernt hast, seitdem, und dich wieder darauf einlassen.
kleine Figuren. Das war für mich auch so ein bisschen das Problem. Asterix war so eine, ich weiß nicht, ob ich das Kopie nennen kann, aber es war auch so ein Spiel in dem Stil wie Mario Land 1 und halt nur noch mal schwerer, weil die Steuerung super schwammig war und die hatten auch dieses Ding mit den, im letzten Moment so, da ist die Endfahne, unter dir ist eine komplette Schlucht, du hast nur Plattformen, die runterfallen, wenn du einmal auf sie drauf springst, so, go.
Viel Spaß.
Ja, genau. Das war halt echt richtig knackenschwer, so.
Wobei das Mario Land selbst war, also wenn du es einmal drauf hast, ist es ja auch nicht so ultra lang. Wie viel sind es? Vier Welten oder so?
Ja.
Na, und ein paar der Welten, die waren unterteilt eben so in 1-2, 1-3, 1-4 oder irgendwie ein bisschen wie das Klassische gewesen ist, aber weniger als beim Ur-Super Mario Brothers und eben eine Handvoll Shoot'em-up, Flug, Unterwasser, Submarine-Level.
Ja, auch neu, sowas hat es auch noch nicht gegeben, so.
Nee, geballert hat Mario seitdem ja auch nicht mehr. War es nicht mal eine Ursprungsidee, dass Mario sollte doch mal in der ganz Urform bei Super Mario Bros. Ja auch irgendwie eine Schießfunktion mal haben, eine Pistole, irgendwie sowas, wie der Name sich in den...
Gott, stell dir mal vor, wie sich alles entwickelt hätte.
Ich soll Mario damals eine Pistole Grand Theft Mario hätten wir heute dann alle.
Ja.
Stattdessen, und er hat dann eher die Möglichkeit bekommen, dann mit dem Feuerball zu schießen. Jetzt das erste Mal wieder, ne, dass Mario eine Pistole in die Hand gekommen bei Mario vs. Rabbids. Also habt ihr die Sachen gesehen?
Ja.
Na, da, es gibt ja das Mario Raving Rabbids Rollenspiel-Crossover.
Meinst du das aber, was noch streng geheim ist bis zur E3, damit sie den Surprise-Reveal dann machen können?
Ja, wo dann alles schon geleakt ist, inklusive allen Promotion-Materials, aber wir werden alle überrascht gucken auf die E3, wenn sie es nochmal zeigen. Da hat Mario jetzt eine Knarre in der Hand, warum auch immer. Um die verdammten Rabbids dann wegzuzimmern. Was ich persönlich, kam etliche Jahre später dafür raus und ich fand's geiler als das erste Super Mario Land. Ich dachte immer zuerst, okay, der Game Boy hat eine schwache Technik, der kann eben nicht die großen Figuren wie auf dem NES oder auf dem Super Nintendo darstellen. Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, geil.
Ja.
Also, das war super. Ne? Schönere Grafik, Mario richtig ausgearbeitet, einen neuen Bösewicht gehabt, dein Liebling.
Ja, ne? Mario. Ich bin voll Mario-Fan. Also, mein erstes Spiel war Mario Land 1 und seitdem bin ich immer dabei geblieben, sozusagen. Once you go, Mario, you never go.
Go Mario. Mario. War Luigi. aber Varios Einstand als Charakter zum ersten Mal, weil anscheinend für jeden zweiten Teil einer Mario-Serie wird dann ein neuer Bösewicht gebraucht. Beim NES war es Walt, der nie wieder zurückgekommen ist. Aber,
ja, gut,
aber war, wobei, Walt mit W und jetzt hast du egal, wer weiß, wie das zusammengekommen ist. Der böse Zwilling von Mario, der natürlich dann sein Eigenleben angenommen hat. Im zweiten Teil ist es so gewesen, dass es wesentlich näher dran war an dem Super Mario World.
Ja.
Fast schon, er hatte eine richtige Oberwelt. Er hatte eine Batterie auf dem Modul, womit du speichern kannst.
Zwischenspeicherpunkte mitten im Level, das gab es im Mario Land 1 auch nicht.
Eigenständige Upgrades, die Hasenohren oder sowas waren da auch, oder?
Ja.
Na, womit du dann entsprechend schneller laufen kannst, also Items dann speziell dafür gemacht. Größere Level, gutes Scrolling, Endgegner mit dabei und also für mich auch eines der Spiele auf dem Game Boy gewesen. Da habe ich mich neben dem Donkey Kong und Zelda, das sind meine meistgespielten darauf, und eben einen ikonischen neuen Nintendo-Charakter mit Wario, wo wird der dann ja die Serie für sich übernommen hat. Danach, ne?
Ja, auf den Handhelds eigentlich schon.
Weil das Wario Land, was du gerade erwähnst, das war ja noch, das lief noch unter Super Mario Land 3 Wario Land, oder?
Genau.
War's so?
Ja.
Und dann die Nachfolge waren da alle nur noch Wario Land, irgendwie Wario Land 2 und alles.
Aber hat auch vor ganz, ganz vielen Jahren jetzt schon aufgehört. Ne? Ich glaube, selbst über Wario Land 4 auf dem Game Boy Advance oder so.
Du hast Lima aber erwähnt, das dritte war, also Super Mario Land 3, das war noch klassisch Jump'n'Run, ne? Wobei die neueren, die späteren bis zum Game Boy Advance waren ja eher so puzzelig fast schon aufgebaut.
Ja, irgendwie nervt mich das.
Mich auch.
Also so, dass es immer nur einen Weg gibt, dieses Level zu lösen und zu sagen, du brauchst diese Eigenschaft, um hier weiterzukommen. Und ich bin zu ungeduldig, ganz ehrlich. So Puzzles sind so, ich will lieber Geschicklichkeit getestet haben. Also persönlich, das ist meine Vorliebe so. Ich will als Puzzles innerhalb des Levels zu lösen, um es zu schaffen sozusagen. Und deswegen mochte ich Mario Land 1 lieber als dieses Mario Land 3, was hier jetzt rumliegt.
Da haben die 1 auch draufgeschrieben, ja.
Ja, weil es halt einfach so simpel ist. Es ist optisch cool. Du hast halt riesige Sprites. Das ist, ich glaube, also es ist noch ein Tick größer. Mario ist ja auch so ein Schrank.
Irgendwie. Ein breiter Typ.
Und das Gameplay ist halt nochmal anders als in Mario Land, weil du bist halt böse und du kannst Sachen wegrempeln irgendwie. Du hast so auf der...
Du darfst unhöflich sein.
Ja, und es fühlt sich einfach gut an, böse zu sein irgendwie. Weil,
ja, Boxbow Dima, es fühlt sich einfach gut an, böse zu sein.
Ja, das ist... Die Werbung war auch irgendwie cool, wo er irgendwie so ein auf King Kong am Empire State Building hängt irgendwie und ja, naja. Ja, das war so das erste Spiel, wo ich mich so gefragt habe, diese Spielwelt, wo ich mich so als Kind so krass reinprojiziert habe und mir so vorgestellt habe, dass es so ein Ökosystem gibt, wo ich mir so gedacht habe, okay, diese Gegner leben wirklich hier, weil der Artstyle halt einfach so einheitlich war. So, was machen sie wohl, wenn ich den Gameboy ausmache? Sozusagen
so. Wenn man auch bestellen das Feld.
Ja, irgendwie sowas.
Laufen da herum, essen ein bisschen.
Es gab so Gegner, die einen überhaupt nicht wehgetan haben, also die völlig harmlos waren und du konntest die hochheben und ich habe mir so einen kleinen Zoo gebaut, aus dem so einfach, es gab so eine Kuhle in so einem Level und da habe ich die dann alle reingeschmissen und die sind dann alle so rumgelaufen und dann habe ich das so angeguckt, so ja, cool, das habe ich jetzt gemacht irgendwie, keine Ahnung, was man als Kind halt so macht, ne? Genau.
War Wario Land 2 schon in dem puzzligeren Stil oder war das, ja, das also ab da, ab das da war der Teil, der noch auf dem Gameboy war und 3 und 4 waren dann später Gameboy Color und Gameboy Advance.
Genau,
ne?
Ja.
Dem Vierer kriegt man, hat man ja auch noch bei den Ambassador Games bekommen, wenn man damals das Pech gehabt, ein Nintendo DS zum Launch, zu 3DS zum Launch zu kaufen und dann statt 70 Euro alte Gameboy Advance Spiele bekommen hat, die nie wieder released wurden da drauf. Ja. Merkwürdigerweise. Wenn wir weiter gucken, ein seltener Titel oder ein Charakter, der aber durch das World of Mouse und den Hype mittlerweile viele Spin-offs und Ableger bekommen hat und endlich seine Würdigung hatte, Shantae, war ein, ja, was war das, ein Genie, der Hauptcharakter?
Ja, ne? Ein Genie und das Spiel ist so eine Art, was man heute halt Metroidvania nennt, funktioniert ganz klassisch nach diesem Prinzip, ist aber Game Boy Color only. Ist, glaube ich, kein klassischer Gameboy-Titel gewesen. Und gab es glaube ich, nur in Amerika? Ich glaube, kein Japan.
Es waren auf jeden Fall super kleine Stückzahlen. Ich kann mich auch nicht erinnern, in Europa jemals eine Variante davon gesehen zu haben. Ich habe auch nur dann davon gelesen, weil die Leute gesagt haben, ey, das ist eines der unterschätztesten Games. Er war einfach wahrscheinlich, weil es ein gutes Game war, was sehr selten war, weil es sich einfach nicht verkauft hat. Heutzutage zahlst du dich auch dumm und dämlich, wenn du deine Originalfassung haben möchtest.
Weil man da sagen muss, das ist dann jetzt natürlich auch so ein krasses Sammlerding, so ein komplett, wie sagt man denn, dass man unbedingt alles komplett haben möchte, ja, weil das Shantae an sich, das war damals nett auf dem Game Boy Color, ist aber auch deswegen rausgestochen, weil es einfach für Game Boy Color Verhältnisse war es sehr schön und hat eine schöne Musik gehabt und sowas. Es gab so ein paar Game Boy Color Spiele, wo man echt auch heute noch denkt, krass, was sie da technisch aus diesem ansonsten ja nicht so viel verbesserten Handheld rausgeholt haben. Ich finde, können da einmal kurz ein bisschen springen zu einem Spiel, was hier erst ein bisschen später steht. Ich finde, es gab ja Donkey Kong Kong Land 1 bis 3 für den Game Boy, was so die Eigeninterpretation war von Donkey Kong Country vom Super Nintendo, was aber natürlich bis, ich will jetzt nicht sagen, bis zur Unkenntlichkeit entstellt war, aber halt schon ganz, ganz krass anders war auf dem normalen Game Boy.
Es sah sehr weird, die Renderhintergründe versucht durch irgendwelche Schemen zu interpretieren da hinten, ne?
Genau, und das waren halt relativ konventionelle Game Boy Jump'n'Runs, die aber okay waren. Und es gab dann aber später nochmal für den Game Boy Color einen Port, nur vom ersten Teil, komischerweise, von Donkey Kong Country. Und das habe ich mir die Tage jetzt auch nochmal angeguckt. Ich kann das ja gerade mal geben. Und ich bin echt überrascht davon, wie nah sie auf dem Game Boy Color dann diesem Super Nintendo-Spiel gekommen sind. Von der Musik her, von der Grafik her. Es gibt ein paar ganz kleine Zugeständnisse und so. Zum Beispiel laufen nicht beide Affen gleichzeitig rum, wenn du beide hast. Den anderen siehst du dann nicht.
Aber du kannst immer noch wechseln mit einer Taste.
Genau. Also, ja? Und das ist wirklich... Also erstaunlich, wie gut es war auf dem Game Boy Color. Und so ein Spiel war halt auch einfach Shantae. Das ist ein Spiel, was einfach die Hardware echt gut ausgereizt hat. Aber die Spiele, die es später gab für andere Handhelds, mittlerweile ist ja Shantae auch auf Heimkonsolen und PC, die sind schon an sich noch besser als das erste Game Boy Color.
Ja, also man findet mittlerweile Shantae in Fortsetzungen auf diversen Plattformen und das sind ja auch alles ziemlich coole Spiele. Kann man also auch auf allen anderen Varianten spielen, inklusive auf Steam mittlerweile ja auch.
Ja.
Und das Original Shantae müsste auch ein 3DS-Download sein. mittlerweile.
Ne? Ja, ja, es gibt jetzt Game Boy Color.
Also, ja, genau. Wenn man es also als Download sich nochmal angucken möchte, kann man sich da auch in der Virtual Console mal ein klein wenig austoben. Kirby's Dream Land, natürlich Umsetzung. Ich glaube, der erste Teil auf dem Game Boy müsste das allererste gewesen sein, ne? Weil da hat
das NES-Spiel kam
später. Genau, das NES-Spiel kam später, 94, und auf dem Cover drauf war Kirby auch noch nicht rosa, ne? Wenn ich nicht komplett irre, war er noch dann in seinem Grau-Weiß, wie er ursprünglich aussehen sollte.
Ja.
Hatte aber natürlich dann auch quasi einen neuen Charakter etabliert, der erfolgreich genug war, nicht nur auf den Handhelds zu bleiben, sondern sich auch in anderen Plattformen dann zu ergeben, zwei Teile dafür gegeben. Ein Game, was ich sehr gern gespielt habe, Kid Dracula. Hat es jemand von euch anders mal
gezockt? Ich habe das damals nie gehabt, ich habe das später jetzt mal gespielt.
Mhm.
Und das ist ja quasi so eine etwas humoristische Interpretation von Castlevania gewesen.
Ja.
War auch von Konami, ne?
Genau, in Japan gab es einen NES, ich glaube, das war sogar ein NES-Port später gewesen, den wir auf dem Game Boy bekommen haben. Boku Dracula-kun ist der Name gewesen. Und eben dann alles auf Comedy und Parodie gemacht. Das machen die Japaner ganz gerne. Es gibt da zum Beispiel auch ein Splatterhouse, was in dem Stil gemacht ist. Also wo anstatt dann große Splatter- Monster und Jason-artige Charaktere, hast du eben so kleine Knuffelfiguren und Geister, wo du da herumspringst und
rumspielst. Splatterhouse.
Splatterhouse Graffiti oder sowas heißt das irgendwie. Machen sie ganz gerne, aber es ist ein kurzes Spiel, ich habe es auch vor 2-3 Jahren nochmal Let's Played, also das hast du in einer Stunde durch.
Ungefähr. Ernsthaft?
Okay. In einer Stunde, anderthalb hast du es durch und selbst auch, also mit eingerosteten Skills kommst du da gut durch. Es ist kein besonders schweres Spiel auf dem Game Boy. Ich schätze, auf dem NES ist es sogar ein bisschen weiterer mit mehr Leveln, dass sie die hierfür eingeschränkt haben. Es macht aber Spaß und es hat vor allem eben eher den Jump'n'Run-Touch als dieses doch sehr knifflige Castlevania-Gameplay. Ne? Also da kommen wir auch gleich noch zu den Castlevanias zu sprechen. Aber Kid Dracula kann ich für so ein Spiel zwischendurch heute auch noch ganz gerne empfehlen, wenn man es irgendwo günstig findet. Vielleicht, wenn es sogar als Download irgendwo noch da ist. Wer so mal eine Stunde oder zwei Fun haben will. Mir hat es damals echt viel Spaß gemacht.
Ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen schwer ist. Also, echt? Weiß ich nicht, aber vielleicht
meinst du wirklich Kid Dracula?
Ich glaube, ich meine Kid Dracula.
Ich glaube, ich meine es auch. Und ich empfand es damals auch erst schwerer, als ich das vor ein paar Jahren mal irgendwie angespielt
habe. Also beim Let's Play hatte ich es innerhalb von einer Stunde durch. Aber vielleicht
bist du ein sehr guter Spieler einfach.
Nee, das bin ich nicht. Ich habe das gleiche versucht mit Alex Kidd und da musste ich es doch ein paar Mal spielen, bis ich dann, also Alex Kidd in Shinobi World damals.
Mir ist gerade eingefallen, Shantae kann man auf einem Game Boy Advance in so einer, also du steckst das Game Boy Color Modul in den Advance und dann kriegst du noch ein paar mehr Farben raus. Das hat so einen Enhanced Modus, den du nur auf dem Advance bekommst.
Wahrscheinlich, weil es so spät gekommen ist, dass der Advance schon raus war.
Ja, das kann sein. Stimmt.
Castlevania habe ich schon angesprochen gerade. Natürlich, wer die erwachsenere Variante haben wollte, auch eins meiner frühesten Games war Castlevania Adventure 1.
Mhm.
Auch ein bisschen ungewöhnlicher. Also es war technisch nicht ganz auf der Höhe. Es hat eine ziemlich langsame Spielgeschwindigkeit gehabt und es ruckelt einigermaßen. Und du konntest dann auch irgendwelche solche Gummibälle verschießen, ein bisschen wie bei Mario Land. Und keine Ahnung, ob da haben viele Leute Witze drüber gemacht. Ist es eine Limitation des Gameboys, dass sie keine Treppen darstellen können, aber sehr viele Spiele, inklusive der Castlevanias, haben einfach Seile, mit denen du hochgeklettert bist, anstatt Leitern und Treppen. Wahrscheinlich, weil du weniger scrollen musstest deswegen.
Mhm.
Heutzutage, das erste Castlevania Adventure wurde remaked für die Wii. Damals als Castlevania Adventure Rebirth, das war eins der WiiWare Exclusive Games.
Das soll richtig
eins
gut
von
sein.
Fünf.
Es ist okay. Also visuell ist es geil, ne? Das haben sie richtig schön umgesetzt, aber sie haben daraus ein ziemlich simpleres Spiel gemacht. Also du spielst da auch knapp eine Stunde, bis du es durch hast auf der Wii und du kannst es sehr leicht entsprechend dann anstellen lassen. Ich finde, es ersetzt nicht ganz das Original hier, was mit dem zweiten Teil übrigens enorm verbessert wurde, mit Stagewahl und alles drum und dran. Gibt auch eine Game Boy Color Ausgabe von so Konami Multimodulen, wo es nochmal bessere Farbwahl bekommen hat.
Auch dafür gibt es einen ROM-Hack-Patch, der die Laufgeschwindigkeit beschleunigt.
Okay, das
macht das Spiel gleich besser.
Das ist ziemlich praktisch. Aber wenn man von den alten was spielen würde, würde ich Castlevania Adventure 2 empfehlen, weil das die bessere Variante ist. Und es gab noch ein Castlevania Legend.
Wollte ich gerade mal fragen, ob das mal jemand gespielt hat.
Ja, ich habe es gespielt. Heutzutage kriegst du das sehr, sehr schwer, weil es auch eines der seltensten Module ist. Sonia Belmont, eine der ersten weiblichen Hauptcharaktere, ist dabei gewesen. Es ist kein herausragendes Spiel vom Level-Design her aus. Also hast ein du sollst ein bisschen den Gedanken bekommen, dass es so ein bisschen Metroidvania-mäßig ist, also mit Puzzlen und so weiter, aber eigentlich ist es relativ straightforward. Du hast ab und zu mal die Möglichkeit, zwei Abzweigungen zu nehmen und wieder zurückzugehen und Sachen zu finden und so weiter, aber richtig Adventure-mäßig ist es nicht dabei. Es ist auf jeden Fall ein Game gewesen, ich hatte es nie durchgespielt, es wurde aus dem Kanon rausgestrichen von Igarashi. Also die Story, die da passiert ist, obwohl es da einiges an Story gibt, wird nicht als offiziell in der Timeline gezählt.
Okay.
Es ist aber cool genug, also wenn man es irgendwie, ich weiß nicht, ob das Download irgendwie nochmal jemals erschienen ist, aber es ist jetzt nicht wert, die Hunderte von Euro zu bezahlen für eine volle Version, wenn man es jetzt noch haben möchte.
Hatte das auch so kleine Figürchen noch, weil das war bei den ersten beiden echt sehr auffällig.
Ja, es war kleiner sogar, glaube ich, als die ersten beiden.
Weil man natürlich sagen muss, sowohl bei Castlevania als auch beim ersten Mario Land, der Vorteil war natürlich einfach, dass du viel mehr Spielwelt darstellen konntest, weil ich finde zum Beispiel bei Mario Land 2, wenn man das heute spielt, fällt einem auf, wie unglaublich begrenzt so der Blick auf die Welt war. Du hast da wirklich nicht viel gesehen um die Spielfigur außenrum.
Haben sie eben leider wirklich immer gern gemacht bei manchen solchen Sachen, dass der Bildschirmausschnitt so groß oder nah dran sein muss, wenn man die Figuren detailliert darstellen möchte. Bei manchen Games klappt es. Mario Land 2 hatte ich jetzt nicht so ultra die Probleme, da zu sagen, ich laufe meinen Gegner rein. Spiel mal Sonic auf dem Game Gear, ne? Wo das, du hohe Spielgeschwindigkeit plus nahe Kamera hast und dann einfach stirbst wie Pulle, ne? Weil du einfach direkt in die Gegner reinläufst oder in Abgründe, die du nicht sehen kannst vorher. Also das kommt da nicht hin. Ich glaube, bei Castlevania Legend war aber die Figur noch mal kleiner, ein bisschen, als bei den Adventure Games. Es gab eine Kid Icarus, um selbst mal besser gesagt, ein Sequel ist es eher, ne? Oder? Kid Icarus kam ja damals auch nochmal dafür heraus, weil nicht exakt das Game, was man auf dem NES gesehen hat.
Es war kein 1:1-Port, aber.
War kein 1:1-Port, ne?
Ich habe Kid Icarus nie so ganz verstanden, warum Leute das gerne mochten. Ich habe mich halt das nie überzeugt, so.
Ja, es war nett, es hat eben sehr weird war es teilweise mit den ganzen Auberginen-Fetisch.
Ja, also ja, ich bin auch nicht so wirklich reingekommen in Kid Icarus bis jetzt, aber hey.
Ich habe hier noch notiert, Adventure Island natürlich als Umsetzung der Wonderboy-Adventure Island-Serie gab es auch etliche Fortsetzungen.
Das ist das zweite, glaube ich, sehr gut gewesen, habe ich gelesen.
Mhm. Es gibt teilweise Ausflüge aus der Serie. Also das erste war ja noch Wonderboy quasi mit dem anderen Hauptcharakter, aber ab dem zweiten Teil sind es eigenständige Spiele geworden. Und ich kann einige der Adventure Islands empfehlen, also auf dem Game Boy, den zweiten hast du hier erwähnt, oder wenn ihr ein Super Nintendo habt, Super Adventure Island 1. Ist ganz gut. Der zweite Teil.
Ach, jetzt sag mir nicht, dass das gut ist. Das habe ich mal verkauft vor ein paar Jahren.
Echt? Ja. Doch, also spielerisch ist es ganz gut. Es hat Musik von Yuzo Koshiro. So richtig geile, so ein bisschen Ambient-Techno-Musik kannst du mir reingesagt.
Ich hatte das immer als US-Modul und dachte, das ist bestimmt Schrott.
Oh, das hätte ich vielleicht tatsächlich sogar dir nochmal abgenommen dann. Das zweite war leider auf dem Super Nintendo nicht so gut. Haben sie mehr Adventure-mäßig gemacht, aber so den Spielspaß des ersten rausgenommen. Die Batmans waren ganz cool davon, von Sunsoft. Stimmt. Na, die haben ja auch die NES-Batmans gemacht. Sehr klein, der Batman auf dem Bildschirm, aber es gab das erste plus das. Ist es Return of the Joker oder Revenge of the Joker?
Return
ist es, ne? Haben sie cool gemacht. War auch eins der Games, die man immer dann empfohlen hat damals, wenn man Gameboy Jump'n'Run haben wollte, Jump'n'Shoot-Action-Game. Mhm. Die Donkey Kong Lands haben wir hier besprochen und ich habe nochmal drauf getan, das habe ich besessen, habe ich auch mehrfach durchgespielt, Skate or Die, Bat and Rat.
Ist das noch ein Gameboy-Klassikspiel oder ist das schon
ein
Color?
Es ist ein Klassikspiel,
ja. Ich kenne das. Skate or Die gab es doch auch auf dem C64 und sowas.
Genau. Ne? Das war aber, warum auch immer, hat Konami die Skate or Die Lizenz. Also Skate or Die waren mehr so früher so wie die Game-Spiele von Epics. Also Winter Games, World Games Sammlungen, Wettbewerbssammlungen waren die Skate or Die Spiele, dass man mit dem Skateboard so Disziplinen machen kann, wo mehrere Leute antreten können. Gab es auch Ski or Die mit Skifahren entsprechend. Gab es auch die NES-Umsetzung dann eben davon. Aber das Skate or Die für den Game Boy, das Bat and Red, ist ein Sidescroller, ist ein Jump'n'Run. Ist ein bisschen wie, kennt ihr noch bei Wario wäre dem Bonus-Level, wo man mit dem Skateboard fahren muss und hoch und runter springt.
Ja.
Ja, also Barrowware hatte ja dieses eine Minigame, ne? Da musst du immer fahren und springen und ducken und springen und ducken. Stellt euch das vor als eigenständiges Spiel in noch etlich schwerer als sonst, ne? Dass du so mit dem Skater schnell durch Level flitzen musst, an Fledermäusen vorbei, hochspringen, runterspringen, ducken und so weiter. Okay. Und das war auch eins der Spiele, das werden wir vielleicht im Retro-Club uns kurz angucken, die mal.
Ja.
Habe ich dann nämlich da nochmal mit drauf. Uns werden bestimmt auch andere Sachen einfallen. Fabian, du hattest ein Game gestern erwähnt. Ich dachte ursprünglich, das ist ein Jump'n'Run, aber auf dem GBC die Dragon's Lair-Umsetzung, da habe ich auch kurz reingeschaut. Ein ziemliches Kuriosum, ne? Ein LCD-Game original umgesetzt.
Ja, es ist ganz krass. Dima hatte vorhin so einen schönen Begriff für diese Spiele. Wie nennen die sich?
Shoot'em'up?
Ich habe so ein Dragon's Lair gerade. Wie heißen diese Spiele, die eigentlich zu ambitioniert sind für die Hardware, auf der sie
erscheinen? Ach so, oh Gott, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, führst uns auch Fragen.
Ja, ich erzähle einfach.
Pushing the Hardware.
Ja, aber du hattest einen anderen, du hattest so einen kurzen Begriff dafür.
Nicht Boundaries, nee, das war noch irgendwas.
Hardware-Pushes. Egal, so. Dir fällt es wahrscheinlich ein, kurz vor
Ende. Es war ein, genau, Dragon's Lair war ein Laserdisc-Automat in den frühen 80ern. Das heißt, da lief quasi ein Zeichentrickfilm ab und du konntest an bestimmten Stellen einfach beeinflussen durch eine Richtungsangabe oder indem du einen Button drückst oder eben nicht, wie dieser Film weiter verläuft. Und es gab dann später Portierungen dafür für zum Beispiel auch Super Nintendo oder ich glaube auch NES ist eines der legendär schlechtesten NES-Spiele aller Zeiten. Da gibt es eine ganz gute Angry Video Game Nerd-Folge dazu. Ja. Und auf dem Game Boy Color, also viele, viele Jahre später, dann echt zu Ende der 90er, haben sie das Spiel halt so mehr oder weniger versucht, 1:1 diesen Zeichentrickfilm da zu inszenieren auf so einem kleinen Game Boy Color Modul. Und das ist ihnen erstaunlich gut gelungen. Sie haben dafür zwar fast den kompletten Sound rausgenommen oder sehr runterskaliert. Du hast sehr einfache Geräusche auf so Atari-Niveau, aber es ist trotzdem super beeindruckend, das zu sehen. Und ich glaube, wenn ich das damals gesehen hätte auf dem Game Boy Color, dass da quasi so eine Art interaktiver Zeichentrickfilm läuft, da wäre ich ausgeflippt. Aber es ist ja in diese Zeit gefallen, was ich schon sagte, wo ich mich damit nicht so befasst habe. Und deswegen sind diese Sachen an mir vorübergegangen. Und Dima hatte da auch schon noch was erzählt. Ich glaube, sind jetzt gerade so ein bisschen im Übergang zu den Action-Adventures. Und da es hier nicht steht, sage ich es einfach mal. Es gab auch ein ganz interessantes Alone in the Dark später für den Game Boy Color, was so eine Art, ein bisschen ist wie die Resident Evil-Spiele halt dieser Zeit damals waren. Jetzt auch nicht. Ich habe es mal kurz jetzt wieder angespielt. Das ist jetzt nicht mehr wirklich richtig gut, aber ich glaube, es war halt einfach sehr ambitioniert und damals hatte ich das, glaube ich, schon beeindruckt, dadurch diese vorgerenderten Hintergründe zu laufen.
Ja, war das noch eine New Nightmare-Umsetzung?
In New Nightmare, genau.
Das war damals der PlayStation 1 Dreamcast-Titel
zu der Zeit. Hattest du separate Kampfbildschirme, die Monster waren nicht in der Spielwelt, sondern da kam dann immer eine Texteinblendung, wo dann stand, oh, hier ist irgendwas, ich muss mich bereit machen und dann gab es so einen separaten Kampf-Screen, wo du halt mit dem Fadenkreuz irgendwie gezielt hast und versucht hast, die Monster abzuschießen.
Also, das ist ein guter Anhaltspunkt, das hatte ich jetzt hier auch nicht reingeschrieben, weil es dann übersehen hat, aber wir können natürlich auch über Resident Evil Gaiden
kurz
sprechen. Das einzige Spiel, was nur Barry Burton in der Hauptrolle hat, der auf einer Kreuzfahrt ist, wo Zombies ausbrechen, und das hat er auch einen separaten Kampf bestimmt. Du hast es zwar eher so top-down gesehen, ne, dass du mit Barry rumgelaufen bist, aber sobald es zum Kampf gab, wurde in so eine Ego-Sicht umgeschaltet, wo du so nach links und rechts ein Fadenkreuz hattest, wo du die Mitte treffen musst, um den Gegner zu beballern, ne?
Es ist eigentlich, die Mechanik haben sie sich von Golfspielen abgeschaut dieser Zeit, dass du quasi, je nachdem wie stark oder wie nah oder was auch immer dieser Gegner ist, hattest du verschieden groß definierte Trefferzonen und das lief so ganz schnell nach links und rechts, dieser Strich auf dem Balken, und du musstest im richtigen Moment stoppen, dann hast du halt getroffen oder auch nicht. An sich eigentlich gar nicht so scheiße,
das Spiel. Können wir uns ja vielleicht nochmal, wir denken ja gerade drüber nach, was wir nochmal bei After Dark dazu machen. Ich hab übrigens jetzt Dino Crisis 3 bestellt, Fabian, für die Xbox, und ich habe noch dazu gepackt Resident Evil Outbreak 1 und 2.
Die habe ich nie gespielt.
Ich auch nie. Ich weiß, dass es kleine Episoden sind, die natürlich Online-Funktionen hatten, aber auch diverse Szenarios, die du sonst mit einer KI sonst spielen kannst. Also testen können wir es auf jeden Fall mal und das Guiden können wir auch ausprobieren. Und ich bereite momentan noch einen parallelen anderen Retro-Club vor, nämlich über dreiste chinesische Videospielkopien, wo es nicht um die Konsolen da geht. Also da werde ich mit dir die mal nochmal zusammensetzen, dass wir über Hardware mal ein bisschen ausführlich quatschen, über die Videokonsolas und die Polystations und wie sie alle heißen. Es gibt eine chinesische Variante von Resident Evil 1, die im Stil gemacht ist wie Gaiden. Also, es ist ein Herrenhaus, wie lange hier, die wurde auch privat übersetzt, glaube ich, mittlerweile, also als dass du mit englischen Texten die hast. Und die hat genauso dieses Kampfsystem. Ne? Okay. Also du fängst an und bist dann in dem Raum mit Barry, mit Jill und mit Wesker. Oh, da ist was. I hope this is not Chris's blood. Du gehst dahin, der Zombie ist da oben in der ersten Tür, wo du den siehst. Und natürlich kommt dann dieser Kampfbildschirm, wo nach links und rechts geht. Also sie haben das Guiden genommen und daraus selbst programmiert in China eine Umsetzung von Resident Evil 1.
Auch für den Game Boy Color?
Nee, für das NES.
Ach so, wollte ich gerade.
Also das sind fast alles NES-Varianten. Bis in die 2000er wurde das als NES-Spiel alles produziert. Aber die haben anscheinend das Game Boy Color Game sehr ausführlich angeguckt.
Es gab ja übrigens auch, um diesen Exkurs schnell noch zu machen, in einem gewissen Entwicklungsstadium ja auch ein Resident Evil 1 für den Game Boy Color.
Stimmt. Das existiert, glaube ich, auch so als... Das ist als so teilweise Demo noch übrig gewesen, was ganz cool gewesen wäre, ja. Ne, weil es hatte schon, also der Optik natürlich entsprechend klar, Detailgrad nicht so hoch, aber es hatte schon die vorgerenderten Hintergründe und skalierende Figuren vor allem, die rumgelaufen sind mit den wechselnden Perspektiven. Ich hätte es gespielt.
Ich glaube, man kann das im Netz irgendwie finden in Videoform oder vielleicht auch in spielbarer Form für Emulatoren, ist aber, glaube ich, nicht komplett und sowas. Man kann es, glaube ich, nicht durchspielen.
Das Sprite-Sheet von Alone in the Dark sieht ganz witzig aus, weil du hast halt diesen Edward Carnby, diesen Hauptcharakter, in drei verschiedenen Größen von allen Perspektiven. Mhm. Und das skaliert halt immer nur so, das Sprite wechselt sich immer nur aus und dadurch entsteht dieser 3D-Effekt, als wenn du den Hintergrund wirklich reingehst.
Das ist mir auch aufgefallen, als ich das gespielt habe in Vorbereitung hier auf den Podcast. Das passiert aber sehr abrupt dann irgendwann. Also es gibt keine stufenlose Skalierung, sondern auf einmal ist das Figürchen einfach kleiner und der Hintergrund ändert sich in dem Moment halt nicht. Das ist sehr weird.
Ein Spiel, was ich auch noch nicht aufgeschrieben hatte, weil ich mich mehr auf die Gameboy Classic Games beschränkt hatte und im Nachhinein noch ein bisschen für den GBC dazu gepackt habe, habe ich auch sehr gern gespielt, habe ich auch hier, ist Metal Gear für den Gameboy Color, auch bekannt als Metal Gear Ghost Bubble in Japan. Mhm. Ist zu der Zeit rausgekommen, zwischen Metal Gear Solid 1 und 2 müsste es gewesen sein, also Ende der 90er. Und man kann sich vorstellen, spielerisch ist es eher wie die ganz alten Metal Gear, so top-down, herumlaufen und so weiter, aber es hat die spielerischen Enhancements von der Solid-Serie und es spielt wie so eine alternative Story. Also du hast inklusive Codec drin und ausführliche Story und Gespräche, ganz eigenständige Charaktere, ist wie so eine parallele Realität, wo das alles stattfindet, aber funktioniert noch echt ganz cool. Ich wollte es auch mal vor einiger Zeit wieder Let's Playen und das ist ein Titel, der sich gut gehalten hat.
Ich habe das ganz oft gelesen, dass es so gut sein soll. Ich habe es leider nie gespielt, aber irgendwann hole ich es auch nochmal nach.
Das ist etwas, du musst nicht unbedingt Metal Gear affin sein, weil es auch so ganz gut funktioniert.
Bin ich eigentlich, ja. Also bis auf 5 habe ich alle durchgespielt.
Ja, es hat gegen Ende hin ist es ein bisschen labyrinthisch, ne? Weil dann kommst du in große Bürokomplexe rein, wo du dann, oh, ich muss Bomben einsammeln und solches Zeug dann anstellen, wo du mal hin und her gehen musst und da die Gänge relativ ähnlich sich aussehen, musst du dir viel merken von der Location und die Map hilft da nicht so viel. Aber trotzdem, ich würde auch empfehlen, jedem das mal anzugehen. Es gibt ziemlich spektakuläre Bossfights sogar.
Okay.
Da mit drin. Action-Adventures und Rollenspiele, auch ziemlich ausführlich gewesen, neben Puzzle-Games. Mystic Quest habe ich hier erwähnt, was viele der deutschen Kids damals gespielt haben. In Amerika hieß es Final Fantasy Adventure, in Japan war es
Secret of Mana.
Seiken Densetsu, genau. Ja, der Vorgänger von Secret of Mana.
Ja.
Wurde ja als relativ oft umgesetzt, gab es zuletzt in der Vita-Fassung, ne? Als Adventures of Mana, falls ihr die mal gesehen habt.
Ja, und kommt ja jetzt für die Switch in der Trilogie raus,
stimmt, aber nur in Japan. Bisher. Hätte ich aber auch gerne mal hier gehabt, weil es in den dritten Teil, Second Densetsu 3 oder Secret of Mana 2 in Anführungsstrichen, gab es dann ja nirgendwo hier, offizieller Hinsicht.
Gibt auch ein Translation-Patch, auch Deutsch.
Aber ich habe mir das Modul gekauft, das japanische damals für meinen Retron 5, weil da habe ich den Translation-Patch direkt in die Konsole geladen, sodass ich das Modul das reinstecken cool. kann. Zum entsprechenden Spielen.
Das ist ganz witzig, dieses Mystic Quest, weil das so eine Schnittstelle ist zwischen Final Fantasy und hier Second and Setsu, weil es gibt Chocobos in dem Spiel. Das ist super seltsam. Und gleichzeitig den Mana-Baum. Also so.
Ja, sowieso, was Secret of Mana und andere Spiele angeht, das ist wahrscheinlich was für einen anderen Podcast mal später, weil ich da nochmal ein bisschen konkreter recherchieren möchte, aber Secret of Mana zum Beispiel war ursprünglich als ein Game aus der Final Fantasy Serie angedacht und als es in die Entwicklung gegangen ist, deshalb finden wir solche Elemente noch drin. Das Spiel, was wir später als Secret of Mana gesehen haben, ist zum Teil auch Chrono Trigger gewesen, weil diese beiden Spiele sind als ein Spiel angefangen und haben dann unterschiedliche Entwicklungswege genommen, wurden aufgespalten in zwei verschiedene. Das eine wurde Secret of Mana, das andere Chrono Trigger. Deshalb findest du viele Elemente da unten drin. Hast aber auch noch Final Fantasy als Grundstamm, weil es irgendwo mal zu unterschiedlich zu Final Fantasy wurde, sodass es in die Richtung gegangen ist. Da gibt es viele Geschichten, die man mal konkreter erzählen kann, gerne dazu. Aber hier konkret für uns ist natürlich wichtig, Mystic Quest war auch komplett in Deutsch übersetzt, inklusive einen fehlübersetzten Rätsel, glaube ich. Irgendwas mit einer Palme, wo man drum herum laufen muss. Könnt ihr euch noch erinnern?
Ja, ich erinnere mich an die Geschichte, aber wie es genau war, weiß ich jetzt auch nicht
mehr. Ich weiß es auch nicht mehr exakt, aber die hatten da irgendwie in den deutschen Texten wohl das nicht zu präzise übersetzt. Da musst du irgendwas, du musst irgendwie um eine Palme x-fach rumlaufen gegen den Uhrzeigersinn, damit das Spiel irgendwie weitergeht, und es war irgendwie missverständlich formuliert, sodass einige Kids da leider ausmachen mussten.
Ja, das ist schlimm sowas. Das ist echt Groß-Ostheim, da saßen die doch damals, oder?
Ja, der Cloud Mäuse.
Genau.
Hat dann übersetzt die ganze Zeit. Sword of Hope habe ich hier vermerkt, Teil 1 und 2 kann man auch in der 3DS Virtual Console sich runterladen. Ist eine Mischung aus, kennt ihr noch die Sachen wie Shadowgate oder Uninvited, Déjà-vu, also diese Point-and-Clicks?
Ja, lustig, wollte ich gerade fragen, weil du hier Déjà-vu 1 und 2 von Gregor in der Hand für Game Boy Color, das habe ich auch tatsächlich vorher noch nie gesehen, ich habe das kurz eben mal reingemacht. Das ist ja wirklich eine Art Grafik-Adventure, wo ich aber sofort das dachte, was ich vorhin gesagt habe. Du hast 27 Icons auf dem Bildschirm, um damit irgendwas zu machen. Das war bestimmt sehr krampfig, oder? Es ist ein Grafik-Adventure.
Es ist ein Grafik-Adventure, oder? Ja. Die gab es auf dem NES und auf den Macintosh früher. Also Shadowgate, Déjà-vu waren Detektiv-Adventures. Shadowgate ist das Ding, wo du als Ritter in ein Schloss reingehst und Dragon Slayer-Style von allen möglichen Sachen umgebracht werden kannst, aber als Point-and-Click. Mhm. Sind sehr berühmt eben als NES-Variante, aber es gab auch Game Boy Color-Umsetzungen später dafür. Und man muss sich Sword of Hope ein bisschen so vorstellen, dass sich bei diesen Point-and-Click-Sachen so das Interface ein bisschen angeschaut hat, aber du auch Rollenspielkämpfe und eine Progression mit dazu hattest. Also du befindest dich in einem Wald, willst du nach Norden gehen, so in der Form.
Oh, krass.
Hat das funktioniert. Gibt es aber beide Teile auch noch für die Virtual Console eben auf dem 3DS.
Ich habe dieses Shadowgate von dir jetzt gerade mal reingemacht. Das ist ein normales Gameboy-Spiel, war kein Color-Spiel, ist von 99. Mhm.
Ähnlich ein schwarzes Modul wie das Dragon Quest Monsters, eben etwas, was Features auf dem Game Boy Color hat, aber primär auch hauptsächlich für den klassischen Game Boy gedacht ist.
Boah, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt spielen, ihr könnt es leider nicht sehen, aber das Spiel geht jetzt los, du stehst vor der Tür und hast unten so 27 Befehle wie sehen, brauchen, schlagen, schließen, öffnen, nehmen, und ich müsste das jetzt mit dem Steuerkreuz in diesen zwei Buttons hier spielen, ich würde heulen einfach.
Ich habe mich auch gewundert, dass so ein Spiel auf dem Game Boy Color rausgekommen ist damals, also allgemein auch so Shadowgate halt, einfach so, ich habe das gesehen und dachte so, okay, da bewegt sich nichts irgendwie, warum? Das ist halt so, so PC eher.
Ja, ich habe die mir auch aus Kompletismuszwecken geholt, weil ich gerne das Adventure sowieso mag, und die gab es für ein paar Euro bei eBay. So mit dem habe ich gesagt, warum nicht? Mach es doch einfach mal. Aber so richtig spielen könntest du die Sachen heutzutage auch nicht.
Ich bin Krampf,
du kriegst die Originalversion mittlerweile, glaube ich, auch for free als Macintosh-Variante zum Download. Also das waren die Ursprungsgames, wie sie in den 80ern rausgekommen waren, wenn man noch die Varianten spielen möchte.
Fabian, ich habe jetzt gerade rausgefunden, wie diese YouTube-Reihe heißt. Das ist von dem Channel Stop Skeletons from Fighting, das ist der ehemalige Happy Videogame Nerd oder so. Und die Serie heißt Punching Weight. Es geht nur darum, um Spiele, die die Hardware-Grenzen der Konsolen sprengen. Das ist mega cool.
Finde ich immer super interessant, solche Sachen.
Ja.
Sowas auch Wing Commander 2 auf dem Super Nintendo und solche Sachen.
Ja,
gerne sowas ausprobieren. Habe ich auch im Super Nintendo gespielt, Secret Missions, Wing Commander, damals.
Ja, das Zweier ist ja nie rausgekommen, aber es existiert
genau,
fertig.
Es existiert als fertig, ja, aber die anderen Varianten gingen dann fertig. Ich habe Final Fantasy Legend 1 bis 3 hier reingeworfen, in Europa nie rausgekommen. Die japanischen Varianten waren die Saga-Games, also die man hier als Romancing-Saga kannte von dem Typen, der Final Fantasy 2 gemacht hat, mit den sehr ungewöhnlichen Regelsystemen. Rollenspiele, Final Fantasy Namen mit drauf, heutzutage ziemlich sperrig, alle drei. Hätte ich aber gern gehabt, trotzdem aus komplett.
Ich hatte die als US-Version damals, zumindest glaube ich mal 1 und 2, aber irgendwie waren die mir damals dann auch ein bisschen zu kompliziert, und ich glaube, das war zu einer Zeit, wo ich dann auch schon Final Fantasy 2 und so und vielleicht sogar 3 vom Super Nintendo kannte, und da fiel das natürlich schon ganz deutlich dagegen ab dann.
Was ich über die Spiele weiß, ist, dass sie einen hammergeilen Soundtrack haben.
Also musikalisch kannst du dich echt nicht beschweren, und auch visuell. Inhaltlich werde ich vielleicht mal auf die Games eingehen, wenn ich mal konkret irgendwas zu Final Fantasy dann mache im Detail. Man muss eben wissen, der Haupttyp dahinter, das ist ein Entwickler, der heißt Akitoshi Kawazu, ist quasi eine der Koryphäen bei Square Enix oder Squaresoft damals gewesen. Und das war eben der Final Fantasy II auf dem NES verantwortet hat und der einen sehr verquerten Blick auf Game Design hat. Ne? Der hat zu Final Fantasy II zum Beispiel das System gegeben, dass du keine klassischen Erfahrungspunkte hast, sondern Charakterwerte auflevelst, indem du sie benutzt. Also haben sich die Leute gegenseitig geschlagen die ganze Zeit, um da ihren Hit-Level dann zu ändern. Und so ist auch seine Saga-Serie, die man später in vielen Spielen wie Saga Frontier, Unlimited Saga und wie sie alle heißen, gespielt hat, Es hat nicht viel mit klassischen Rollenspielen zu tun. Da liegen ganz große Systeme irgendwie drunter. Es ist sehr sperrig teilweise, aber es hat auch was.
Ja,
so kann man es zusammenfassen.
Es ist interessant irgendwie, experimentell so ein bisschen.
Ja, was nicht experimentell ist und auch eines der besten Spiele, und ich habe hier auch die GBC-Nachfolger dazu gepackt, haben wir in vieler Sache ausführlich geredet. Ich brauche da nicht viel dazu zu sagen, aber ihr könnt gerne ausführen, Zelda Link's Awakening.
Das erste Zelda, was ich jemals durchgespielt habe.
Mhm. Nicht vorher Zelda 3 durchgespielt?
Nee, das hatte ich gar nicht auf dem Super Nintendo. Der Game Boy war meine erste Konsole.
Ach, stimmt.
Und obwohl zu der Zeit hatte ich schon das Super Nintendo, aber ich hatte nie das echte Zelda, also als Cartridge für das Super Nintendo. Hatte ich nie besessen. So, ich habe das irgendwann für den Advance gehabt, in diesem Port mit...
Müssen wir ja mal nachholen hier als Weihnachtsgeschenk, ja? Kriegst du ein original Super Nintendo Modul, was du ins Regal stellen kannst.
Ja, gut. Ich meine, irgendwann spielt man das ja dann doch so, halt auf dem Advance ging das auch klar so, obwohl die Schreie immer genervt haben. Die haben da die Schreie von Ocarina of Time eingefügt. Jedes Mal, wenn du das Schwert haust, dann macht er... Das war so ein bisschen unpassend.
Musste Dima jetzt erstmal vor kurzem davon abhalten, dass er seine ganzen Super Nintendo Sachen jetzt noch verschenkt und dass er zumindest sein Harvest Moon da noch behält, musste ich ihm noch sagen.
Ich habe es nicht verschenkt, ich sehe es mehr so als Dauerleihgabe an Jan, damit er spielt die zumindest, weißt du, bei mir liegen die rum und stauben ein.
Aber Jan mag das sein, wenn du Eddie mal was leihst, dann hast du es ihm eigentlich geschenkt.
Ja, stimmt, ja. Ich hab Ede zuletzt gesagt, ey, ich kann dir Persona 5 gerne ausleihen, aber gib mir mal die anderen Sachen wieder. Ja, mach ich. Ja. Jetzt hat er auch Persona 5 bei sich und ich habe die anderen Sachen.
Oh Mann, ey. Nee, aber es ist ein geiles Spiel, weil das ist so der Beweis, dass Zelda auch auf diesem kleinen Bildschirm funktioniert.
Ja, und ich finde auch, wenn man es heute anmacht, siehst du relativ schnell, dass es eine sehr kleine Welt eigentlich hat. Aber die haben trotzdem das geschafft, innerhalb dieses sehr kleinen Spektrums, den es hat, so eine geile Geschichte und dieses Gefühl, es fühlt sich wie ein richtiges großes Zelda an und so, obwohl sie mit sehr einfachen Mitteln eigentlich gearbeitet haben und auch, klar, du hast die Dungeons, die eh außerhalb der eigentlichen Spielwelt funktionieren, das war super cool. Das ist jetzt kein riesengroßes Spiel, also es ist jetzt meilenweit weg von dem, was jetzt heute in Breath of the Wild oder so ist, aber für damalige Verhältnisse war es richtig geil und es ist heute auch noch auf jeden Fall ein Spiel wert.
Absolut, wie gesagt, meine Top 3 persönlich zusammen mit Donkey Kong und mit Mario Land 2, was die Gameboy-Spiele angeht. Ich habe es nicht allzu lange her, da habe ich es Let's Played, aber die DX-Variante, weil ich die nie durchgespielt habe, die zusätzlich zu den Farben eben noch diese Cutscenes hatte, die du erwähnt hast, die man ausdrucken kann, plus ein Bonus-Dungeon, der aber nicht besonders gut ist, der Farbrätsel hatte.
So ein bisschen Gimmick-Kram. Hey,
wir können Farben jetzt. Ein bisschen Gimmick-Kram ist gewesen, aber es ist ein tolles Spiel. Ja. Es ist heutzutage immer noch sehr schön spielbar, hat sogar eine ziemlich emotionale Story, finde ich. Also dafür für die simplen Zwecke, mit der es erzählt, mit dem Windfisch und die Musik, auch die Ballade vom Windfisch ist eins der Top-Lieder, sozusagen.
Oder die Taltal-Höhen, dieses Lied, was in den Bergen spielt. Das finde ich auch geil.
Also das kann man akustisch, visuell und so weiter, könnt ihr euch gerne auch die X-Version geben, die dann später für den Game Boy Color direkt rausgekommen war. Ja. Also nicht exklusiv, man konnte es, glaube ich, auch auf dem alten spielen, wenn man wollte.
Ja.
Aber zumindest hat es da nochmal den Farbtopf bekommen, damit man es nochmal ein bisschen bunter alles haben kann.
Man konnte sogar irgendwie den Farbdungeon auf dem alten Gameboy spielen, wenn man dort abgespeichert hat und das Modul dann wieder reingesteckt hat in den klassischen
Gameboy. Dann ging es, gesagt, du kommst hier nicht rein, aber dann bist du doch reingekommen.
Ja, da ist man doch in den Farbdungeon gekommen, nur hatte man halt das Problem, dass es nur 4 Graustufen war.
Damit dazu gepackt habe ich für den Gameboy Color, ich habe die beiden auch hier, die Oracle of Seasons und Oracle of Ages, waren quasi in Anführungsstrichen inoffizielle Weiterführung von Link's Awakening auf der Engine-Basis, aber von Capcom gemacht.
Die ersten von Capcom, ne? Die haben ja danach noch irgendwann auch die Portable-Sachen wie Minish Cap und so gemacht.
Genau, also ich glaube, Nintendo hat sich die Entwickler, Flagship hieß das Team bei Capcom, das aufgetragen bekommen hat, hey, wir wollen Zeldas für den Game Boy haben diese Games gemacht, die unter Oracles of Seasons und Ages bekannt sind. Wenn du hier mal drauf guckst, Fabian, das war genau da, wo der Euro von D-Mark auf Euro gewechselt hat und guck mal, was für einen krummen Preis ich gezahlt habe.
Ach lustig, 40,88 €.
40,88 €, okay. Hatte sie dann.
Aber 79,95 Mark.
Das ja, ist echt, ne? Schon da hat Nintendo noch mal reingehauen. Vor allem, ich habe beide noch gleichzeitig gekauft, ne? Weil das Games waren, die inhaltlich hatten einen leicht anderen Touch. Es sind also eigenständige Stories an sich, haben aber ein übergreifendes Element, was sie zusammenbindet. Das Oracle of Seasons war mehr... Ja, ich will sie nicht das eine Story und das eine Rätsel basiert nennen. Das Seasons war ein bisschen einfacher von den Rätseln her als das Ages. Das Ages hatte so Zeitreisegeschichten und ist durchaus auch mal ein bisschen kniffliger in den Puzzles gewesen. Das Seasons hatte ein bisschen mehr Aufwand bei den Kämpfen dann dafür gehabt. Und es war mal gedacht, dass es noch ein drittes Spiel gibt. Ich weiß nicht, war es Oracles of Time oder irgendwie so. Du solltest letzten Endes die Sachen spielen können. Am Ende bekommst du ein Passwort, was du dann im anderen Spiel benutzen kannst. Aber das
gab's doch bei zwischen den
Genau, das kannst du machen hier und damit schaltest du auch den finalen Endgegner dann frei, die nur auf einem der Module spielst. Es sollte alles in dem finalen Spiel dann kulminieren. Ein bisschen vielleicht wie Nintendo es mittlerweile mit dem Fire Emblem Echoes, glaube ich, gemacht hat. Nee, das, wie ist das letzte? Also wo sie die eine Seite und die zweite und dann noch die dritte haben, die man freispielen kann. Oder? Ich komme auch durch. Ich habe jetzt das letzte Fire Emblem mir geholt auf dem 3DS. Shadows of Valentia. Wieso hat mir niemand gesagt, dass die Packung ungefähr 8 Meter groß ist? Ja, auf dem Bild bei dem Online-Händler sieht sie aus wie die anderen Verpackungen, aber da sind mal fucking 2 Amiibos drin und die ist jetzt ungefähr über 1 Meter groß.
Okay. Diese Amiibos, ey.
Die Oracles sind aber auch sehr cool, nicht ganz so gut, finde ich, wie Link's Awakening, aber sind genau in dem Stil und lassen sich heute auch ziemlich gut spielen.
Ja, finde ich auch. Bin mir jetzt nicht ganz so krass im Gedächtnis geblieben, aber waren auch gute Spiele auf jeden Fall. Ja,
kann man auch alle als Download mittlerweile holen. Das nächste Spiel, das weiß ich nicht, ob ihr es kennt, aber das ist sehr nah verbandelt mit Zelda Link's Awakening. Der japanische Name, ich habe ihn hier nochmal rausgesucht, heißt Kairu no Tame ni Kane wa Naru oder For Whom the Frog Bell Tolls. Oder For the Frog the Bell Tolls wird es überschrieben, für den Frosch läutet die Glocke. Das war das Spiel, was die spielerische Basis für Zelda Link's Awakening gab. Es gab nämlich ein japanisches Action-Adventure-Game. Da gibt es auch den einen Prinzen, den man in Link's Awakening trifft, der da herumläuft, Prinz Richard oder so. Das war eigentlich einer der Charaktere aus dem Spiel. Da geht es darum, irgendwie, dass die Salatprinzessin wird angegriffen und der fährt weg mit dem Boot. Und die Technik, die Engine ist exakt die gleiche wie bei Link's Awakening. Mhm. Es funktioniert so, dass es eher so rollenspielbasierte ist, dass du, wenn du auf Gegner triffst, dann läufst du auf die drauf und die Kämpfe gehen dann von alleine los. Da sieht man irgendwie so eine Staubwolke mäßig, ne? Und je nachdem, wie deine Charakterwelt ist, laufen sie automatisch ab. Aber ansonsten stellt euch vor, wie dieses Side-Scrolling-Level bei Link's Awakening. Ihr wisst ja, in diese Gegenden, wo man reingegangen ist, wo man von der Seite die Sachen gesehen hat. So ungefähr spielt sich das.
Darüber habe ich mal ein Video gesehen. Das ist total faszinierend, weil das Spiel hast du nie gesehen hier, aber es sieht so aus, als wenn es sich so anfühlen würde wie Link's Awakening.
Spielen wir nachher im Retro-Club
kurz. Es gibt einen englischen Fan-Patch auf.
Ja, geil. Genau, den spielen wir nachher im Retro-Club kurz. Gut. Da schauen wir einmal kurz rein. Natürlich, ich habe Pokémon Baloo geschrieben statt Pokémon Blau. Pokémon Baloo wäre auch sehr lustig gewesen. Es gibt einen kompletten Pokémon-Retro-Club. Es gibt sogar einen Plauschangriff zum Retro-Club mit Marc zusammen, wenn ihr den euch nochmal anhören wollt im Detail. Auf den klassischen Gameboys hattest du Blau, Rot, Gelb, Silber und Gold in der westlichen Variante, natürlich noch die Grüne in der japanischen. Ich hatte mir Blau gekauft, meinen Bruder gegeben, der hat es rauf und runter gespielt, aber für mich kam es natürlich zu spät zu der Ära. Du hast es ausgeführt, Fabian, das war der Grund, warum der Gameboy nochmal den zweiten Wind bekommen hat und letzten Endes das nochmal richtig abgegangen ist. Man darf natürlich die Wirkung von Pokémon da nicht unterschätzen, das ist eines der Ausnahmespiele, Ausnahmeserie für den Gameboy.
Sehr viel auf dem Schulhof damit verbracht und immer schön mit Link-Kabel gebattelt. Ich mit meinem grauen Klotz gegen die neuen Game Boy Colors. So war das damals.
So habt ihr es damals gemacht. Ja, ich war natürlich viel cooler und ich habe mir statt Pokémon Dragon Quest Monsters geholt, was einfach Pokémon mit Dragon Quest war, was ich hier auch als Modul hier drauf habe. Sehr abgedrehte deutsche Lokalisation. Da wird irgendwas von Kojoten, dem man den Hoden verknotet, erzählt.
Was?
Ja, frag einfach nicht. Ich glaube, da hatte Nintendo einfach nicht mehr geguckt, wie sie die Dinger übersetzt haben, die Leute.
Alter, okay.
Aber das ist ein cooles Game, was eben auch den Pokémon mit Dragon Quest vermischt hat, dass man da Dragon Quest Monster gesammelt hat und gibt es ja auch etliche Fortsetzungen später, Dragon Quest Monsters Joker für den DS und so weiter.
Krass.
Dragon Quest auch nochmal ausgeführt, es gab ein Remaster von Teil 1 und 2, klassische Rollenspielserie für den Game Boy normal eigentlich noch, obwohl da steht Game Boy Color auf der Packung drauf. Siehst du
es da? Der dritte ist, glaube ich.
Genau, also bei beiden steht Game Boy Color, aber der dritte ist exklusiv für den Game Boy Color. Sehr schöne Umsetzung, gerade die dritte Variante ist mit, glaube ich, sogar die beste Variante des Spiels. Sind Rollenspiele, wo ich auch lange, lange Zeit danach gesucht habe, eine Originalversion aus den USA zu holen, ohne dass ich an irgendwelche raubkopierten Module gerate. Das ist auch eine Schwierigkeit heute. Ne? Also im Game Boy Advance-Bereich noch mehr und in dem DS-Bereich, aber da muss man sich echt vor Raubkopien schützen, wenn man Gebrauchtspiele online kauft, weil viel eben aus Asien kopiert wurde.
Das Module. Ist ja krass, das wusste ich gar nicht.
Echt, das ist ganz krass. Selbst dann auch mit Anleitungen und Verpackungen dazu und sowas.
Ja, du hast mal hier gesehen, irgendwo hier in unserem Fundus liegt noch ein Pokémon Silber, ne, weil was dann in der Variante uns mal zugeschickt wurde, was auch einfach nur eine Asia-Kopie ist, wesentlich schlechtwertiger von dem Modul her aus. Das Spiel funktioniert natürlich da drauf, aber meist kannst du dir sicher sein, dass die Batterie nicht speichert oder gar keine vorhanden ist. Abgesehen davon, dass du eine Raubkopie hast, hast du eben auch nicht den exakten Gegenwert, um es zu benutzen.
Okay, ja, also da sehe ich auf jeden Fall das Problem. Klar, es ist nicht irgendwie seine, was weiß ich, 50, 60 Euro wert oder so. Aber das mit der Batterie, das ist ja richtig kacke.
Also man sieht das ganz oft zum Beispiel, wenn du hier bei eBay Kleinanzeigen oder auch auf Flohmärkten in Deutschland, wenn bei Leuten dann Gameboy oder Gameboy Color Spiele oder auch Gameboy Advance Spiele liegen, die vorne so ein ESRB-Aufkleber drauf haben, so ein amerikanisches Altersrating-Ding. Das sind ganz oft raubkopierte Module, was die Leute vielleicht teilweise dann echt auch gar nicht wissen, weil sie es schon nicht so gekauft haben. Aber das ist meistens ein Indikator, wenn die nicht zufällig irgendeinen amerikanischen Hintergrund oder was auch immer haben oder selber so krasse Fans sind, dass sie Sachen importiert haben, dann haben die sich selber schon eine Raubkopie irgendwann angeschafft. Wie zum Beispiel bei deinem Minish Cap, aber das hast du wahrscheinlich bewusst als US-Version gekauft.
Das ist nicht mein Minish Cap.
Nee, das ist mein Minish Cap. Das habe ich auf einem Flohmarkt tatsächlich bekommen. Also willst du damit sagen, mein Minish Cap ist eine Raubkopie?
Das könnte eins sein. Also ich wüsste nicht, ob das wirklich eine blaue, durchsichtige Hülle hatte. Es ist auch immer der ESRB, dass sie einfach nur, also das Altersrating, was drauf ist auf den Dingen, haben die auch irgendwo so ein Allgemeinding, was draufgepackt wurde. Ich habe meins jetzt leider nicht mit, mein deutsches Modul, um es dir mal zu zeigen.
Das ist ja faszinierend. Jetzt entdecke ich was über meine eigenen Spiele, das ich vorher...
Es gibt aber auch, also bei den besseren Kopien ist es manchmal schwieriger, die Dinger zu erkennen. Es gibt aber dann Bilder im Netz, wo du gucken kannst, du kannst innen am Modul rangucken und da ist der Aufdruck, der ist dann so die Buchstaben gemacht und so weiter. Also es gibt auch Methoden, Experten haben alle schon ermittelt, wie man sie erkennen kann.
Krass.
Aber lieber vorsichtig sein, also wirklich, ich musste echt, bei den Dragon Quest habe ich lange gesucht, bis ich einen vertrauenswürdigen Händler gefunden habe, der mir auch dann Originale dann geschickt hat mit Verpackungen und alles. Ne? Da muss man echt aufpassen, deshalb kaufe ich auch nicht so viel gebraucht, die Sachen im Netz.
Also ein Spielstand ist drauf auf deinem Modul, was ich schon super weird finde, ist zum Beispiel, dass es... dass da das ESRB-Logo vorne drauf ist. Es geht relativ schlecht in den Schacht rein, das Modul. Und es ist halt das amerikanische Logo drauf, aber das Spiel drin ist deutsch.
Oh,
ne? Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen.
Dann hast du, glaube ich, entweder eine adaptierte Version oder jemand hat dir die Hülle ausgetauscht.
Hey, okay, gut zu wissen.
Ja, wir wollten dir aber jetzt hier nicht deine Träume zerstören. Das ist als wichtige Info an euch da draußen gedacht, bevor ihr mit dem Sammeln anfangt.
Beim Game Boy Advance gibt es wenige Spiele, die international das gleiche ROM hatten, wo das multisprachig, fünfsprachig war, aber ganz oft waren die US-Spiele eigene ROMs oder eigene Versionen.
Ja.
Das heißt, ich glaube da jetzt wirklich, dass es kein Originalspiel ist. Also auch dieses halbtransparente blaue Modul kommt mir echt komisch vor.
Vor allem hier hinten steht auch irgendwie USA drauf, aber ich kann die Sprache wechseln im Spiel.
Ja, genau, das ist es eben. Ne? Ich glaube nicht, dass die US-Version dann die meistens, fünf deutschen Sprachen
hat. Genau, es gibt meistens eine US-Version, die nur Englisch war, eine japanische, und es gibt so eine Multilanguage-Euro-Version, die verschiedene Sprachen hatte.
gut, dass ich heute hier bin. Ja, so.
Du bist ja auch hier, um zu lernen, Dima.
Ja, ne?
Wir lernen heute alle voneinander. Ja, ansonsten, was die Sachen hier angeht, etliche Umsetzungen, Ports. Lufia The Legend Returns war der dritte Teil der Lufia-Serie leider nicht ganz so gut wie die Super Nintendo Games, was schöne Rollenspiele waren, sondern mehr so ein Dungeon-Puzzler. Also es hat schon Rollenspielelemente gehabt, aber da war eben, du warst hauptsächlich in großen Dungeons unterwegs. Azure Dreams ist ein Roguelike, was es für die PlayStation 1 gab und auch in der Game Boy Advance Variante.
Es gab Roguelikes für den Game Boy.
Azure Dreams ist ein Roguelike-Game eben gewesen, was für die PlayStation von Konami gemacht wurde und deswegen, das Genre gibt es ja schon ewig eigentlich.
Ist,
ne?
Das sowas wie Shiren the Wanderer?
Shiren the Wanderer, ähnlich. Also ich müsste vielleicht dir auch mal die PlayStation 1-Variante zeigen. Da hast du ein Dorf, wo es einen riesigen Turm gibt und bist so ein Monster-Zähmer.
Okay.
Sozusagen, du musst dann in den Turm reingehen, immer wieder von Level 1 anfangen und weiterkommen, um deinen verschollenen Vater zu finden. Und das wurde für den Game Boy Advance umgesetzt. Gab es auch ein Heiratssystem wie bei Harvest Moon, wo du deine richtige Angetraute dann finden sollst.
Okay, das ist ja super weird. Also, interessant, ja, dass sowas rauskommt.
Aber sowas hat auch damals gut funktioniert. Ne? Also für unterwegs konntest du eben auch mal hier einen Dungeon Run machen, ne? Und dann wieder zurück und dann hast du dann deine Upgrades da behalten und dann wieder von vorne anfangen.
Ja, insofern macht das Sinn, ja.
So gut es funktioniert. Crystalis wollte ich mir immer ganz gerne holen als Gameboy-Modul, weil ich kein NES hatte. Das war ein Zelda-mäßiges Game, was von SNK gemacht wurde.
Ja, das hatte eine ganz coole Optik.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall so Top-Down-Endzeit-Geschichte, aber mit Fantasy-Elementen eben. Man wacht irgendwie so einem Atombunker auf und muss dann in die freie Welt und sieht dann, es ist auf einmal alles Mittelalter mittlerweile wieder geworden.
Heißt es nicht, dass die Game Boy Color-Version irgendwie ein bisschen eine andere Story hat als die NES-Version?
Ich glaube, sie wurde angepasst auf jeden Fall. Also das, man würde unterschiedliche Sachen bekommen, wenn man die NES- und die Game Boy Color-Variante spielt von Crystalis.
Ja.
So, würde ich mir bei Zeiten aber auch noch gerne mal zulegen. Ist aber auch mittlerweile teurer, wenn man eine Verpackung noch dazu haben will.
Ja.
Ja, das ist schade. So cool die Verpackungen sind natürlich aus Pappe. Da musst du wirklich entweder Sammler sein und wirklich gut drauf achten. Und wenn du gebraucht kaufst, kannst du nicht umhin, dass da Gebrauchsspuren drauf sind. Ja. So ist mit der Zeit hier mit.
Leider.
Ich habe es hier auch. Eines meiner anderen Lieblingsspiele, ich würde es nur ein Haar unter meiner Top 3 packen, ist Gargoyle's Quest für den Game Boy. Habe ich mir mehrfach gekauft. Das habe ich schön im griechischen Schuleunterricht gespielt, statt aufzupassen. Also die Schulnote war nicht so gut, aber ich habe immerhin Gargoyle's Quest durchgespielt.
War mir auch zu schwer immer.
Ja, es ist schon einigermaßen knifflig. Man muss sich vorstellen, es ist eigentlich ein Sidescroller, aber gemischt mit zufallsgenerierten Sidescroller-Kämpfen und du spielst die böse Seite der Ghosts and Goblins. Also du spielst Firebrand, den Red Arima, wie man den auch sonst nennt, dieser eine Gegner bei Ghosts and Goblins, der immer dann in der Mitte des Levels auftaucht und seine komische Flugbahn hat und dich sofort umbringt, war hier der Hauptdarsteller und das Demon Realm, die Dämonenwelt, wird von anderen Dämonen übermannt. Und das war ein richtig cooles, frühes Capcom-Jump'n'Run-Mischmasch mit Rollenspielen. Du konntest fliegen in der Luft, konntest dich upgraden die ganze Zeit und große Bosskämpfe und so weiter. Geile Musik, also wirklich auch einer der Top-Titel.
Es gibt davon auch eine Super Nintendo-Version, oder?
Zwei Sequels gab es. Es gibt ein Gargoyle's Quest 2 auf dem NES, auch mittlerweile für Virtual Console auf der Wii rausgekommen, was diesen Stil weitergeführt hat. Und auf dem Super Nintendo heißt es Demon's Crest.
Ah, ja.
Das ist der dritte Teil, der mehr in Metroidvania-Richtung geht. Also der hat viel von den klassischen Rollenspielelementen fallen gelassen, mit so Top-Down herumlaufen und alles, sondern du hast nur das Sidescrolling und es fühlt sich fast wirklich wie so ein Metro-Titel mit einer Oberwelt an.
Ist leider auch pervers teuer.
Es ist pervers teuer, es ist pervers schwer, also hat teilweise einige meiner schwersten Kämpfe gehabt, die ich je gemacht habe. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus, musikalisch und alles. Würde ich aber auch so gut oder so viel Spaß der Titel macht und zu Recht auch hochgelobt wird, er ist wirklich nicht so gut wie ein Super Metroid oder ein Symphony of the Night.
Die Gameboy-Version ist dann wahrscheinlich noch mit die beste, oder?
Also für mich persönlich mit der Nostalgie ja. Mhm. Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, dass Demon's Crest ganz oben steht, weil es eben ein visuell herausragender Titel ist.
Okay.
Vielleicht ist der zweite tatsächlich der beste, ne? Fortsetzung auf dem NES. Aber mit den Verbesserungen, die du hast, und den habe ich nie durchgespielt. Also kann ich nicht sagen, ob der inhaltlich herankommt an die anderen Geschichten. Azure Dreams, Metroid 2 habe ich hier mal mit reingetan, weil Action-Adventure kann man es ja mittlerweile nennen. Es gibt ein geiles Remake mittlerweile mit AM2R,
Another Metroid 2 Remake,
genau. Was Nintendo dann quasi den Riegel vorgeschoben hat, aber hammergeil. Es ist besser, als diese etwas veraltete Gameboy-Classic-Version zu spielen.
Ja, es hat doch auch ganz viele Mechaniken von Fusion, von den Advance-Teilen und sowas. Ne? Mhm, irgendwie auch die stimmt. Sprites teilweise gerippt.
Also schwierig ist es heutzutage auf dem Gameboy so zu spielen. Du wirst eben reingeworfen in die Welt, hast ein bisschen anderes Ziel als sonst. Du hast eine Anzahl an großen Metroids, die du besiegen musst, irgendwie 40. Mhm. Und du musst einfach in dieser großen Open World rumlaufen und den Count heruntermachen, indem du die bekämpfst. Ja. Und die wiederholen sich immer wieder, diese Kämpfe, und sind teilweise nervig, anstrengend, immer Missiles raufhauen. Da funktioniert das AIM-Tool, finde ich persönlich wesentlich besser.
Okay.
Battle of Olympus, Umsetzung des NES Zelda 2 Klons, mit dabei gewesen, wobei ich die Gameboy-Variante persönlich nicht gespielt habe.
Auch nicht.
Action-Titel habe ich hier mal so zusammengefasst, weil du kannst ja Run and Guns machen, Prügelspiele und so weiter. Du hast viele Titel natürlich auf dem Gameboy, aber jetzt nicht, wo du sagen kannst, wir können über 30 Beat'em'up sprechen, ne? über 70 Shooter und so weiter. Es gab einen Probotector dafür, eine ziemlich passable Umsetzung damals, die, glaube ich, auf dem zweiten basiert hat, teilweise vom NES, also Forces of Evil. Elevator Action ist eine Umsetzung von der Arcade, wo man auf Aufzügen hoch und runter fahren musste und quasi so Agenten-Style Gegner besiegt hat.
Das ist eigentlich sogar ein Arcade-Spiel, ne?
Irgendwie. Ja, glaube ja, ja.
Ursprünglich.
Und da kommt das Spiel, was ich Fabian verwechselt habe mit Fortress of Fear, nämlich Fortified Zone.
Ah, okay.
Deshalb dachte ich da dran. Das ist nämlich so ein Top-Down-Running-Gun, wo du so Rambo-Style durch den Dschungel rumläufst und Festungen wegballerst. Ist ein Teil aus dieser Serie Operation Logic Bomb. Hat das jemand mal gespielt auf dem Super Nintendo?
Ich kenne nur den Titel, aber ich wusste nie so genau, was es ist.
Ist eben, stell dir von Contra 3 oder von Super Probotector die Top-Down-Level vor.
Okay.
Und dann aber das eher als eigenständiges Spiel.
Sag nochmal kurz, wegen des Probotectors, was du eben sagtest, das ist doch Contra 3, was sie für den Gameboy gemacht haben.
Nee, es gab auch eine Contra 3 Umsetzung. Also,
die für den Gameboy dann nochmal?
Ja, bevor.
Also, die habe ich nämlich gerade hier.
Genau, es gibt noch ein richtiges Probotector oder Contra einfach genannt, weil ich glaube, da haben sie Level hauptsächlich aus dem zweiten NES-Teil genommen und verwurstet. Aber die haben auch noch den Super Nintendo-Teil in einem eigenen Spiel gemacht, bevor der ja auch nochmal als Game Boy Advance Umsetzung kam.
Ne?
Weil das gab es ja auf dem Game Boy Advance nochmal, aber das ist der zweite Probotector-Titel.
Okay.
Mercenary Force weiß ich jetzt echt gesagt nicht mehr. Da gab es so viele Teile dafür. Double Dragon. Zweiten Teil habe ich sehr, sehr, sehr gern gespielt.
Und das funktioniert auf einem Gameboy?
Es waren nicht die original Double Dragon Spiele, sondern die waren ein bisschen gemischt mit diesen Kunio Beat'em Ups. Ihr wisst schon, mit diesen Kopfhüstern wie bei World Cup Soccer.
Ah, okay, also große Köpfe
rumlaufen, weghauen. Das war nämlich Double Dragon 2 auf dem Gameboy. War ein eigenständiges Spiel und das habe ich auch rauf und runter gespielt, den zweiten zumindest. Okay. Die anderen habe ich arcade-mäßig hauptsächlich gezockt. Ein sehr mauer Street Fighter 2 Klon, Street Fighter 2 Port.
Es ist schwierig zu spielen, es ist sehr langsam und die Hadouken.
Zwei Knöpfe.
Ja, aber jetzt passt auf, es gab nämlich später wieder, das ist so ein Ding so ähnlich wie die anderen Sachen, die ich vorhin schon mal aufgezählt habe, für den Game Boy Color gab es in Street Fighter Alpha Warrior Dreams und das ist sehr, sehr gut.
Okay.
Das ist wieder so ein Spiel, wo du denkst, krass, auf dem Game Boy Color, das hat natürlich auch nur, die haben gesagt, fuck it, wir versuchen da gar nicht irgendwie mit dem Select-Knopf verschiedene Sachen umzuschalten, du hast einen Schlagknopf und einen Trittknopf und das ist es dann, aber das Spiel, ich kann das hier mal, können gerne schon mal über was anderes labern und ich suche das mal eben raus.
Wie hätten das mit den zwei Knöpfen am ehesten funktioniert? Dann gedrückt halten.
Ja, wie war es auf dem Mega Drive, dass du Select irgendwie drückst und dann schaltest du irgendwas um?
Genau, beim Mega Drive hattest du ja drei Knöpfe und da war die Starttaste über den drei Knöpfen. Da hast du also die drei Schlagtasten gehabt und wenn du Kicks machen wolltest, musst du einmal die Starttaste drücken im Kampf. Und da hat er auf Kicks gewechselt. Also gute Spieler haben das mit involviert in ihre Kombos.
Okay, oh Gott, das ist ja...
Ja, aber nichts dagegen zu sprechen, also auch gerade solche Sachen, die hast du ja nochmal, die mal erwähnt, die Hardware pushen, einfach auch von den Eingabemöglichkeiten, sich selbst kreative Sachen ausdenken.
Ich hab hier mal das Street Fighter Alpha jetzt und das ist echt okay. Klar, als kleine Figuren und so, Aber es ist schnell, man kann es spielen, man kann die Special Moves gut machen. Es ist viel, viel besser, als was du vorhin meintest, das Street Fighter 2 auf dem Game Boy. Das sah auf Bildern okay aus, aber es war ähnlich wie bei den Mortal Kombat Ports für den Game Boy. Die waren auch ganz furchtbar.
Ja, das okay, hier ist es umgekehrt. Es sieht auf Screenshots wahrscheinlich nicht so geil aus, aber es spielt sich wirklich
Spiel
gut.
Ja, spielt es gut, ja.
Kleinere Figuren und dafür aber halt richtig schnell.
Und bei Capcom hat sich ab und zu mal was getraut. Es gibt ja auch eine ziemlich, die anderen Varianten spielen sich natürlich besser, aber zumindest beeindruckend für die Verhältnisse Street Fighter Alpha 2 für Super Nintendo, wo sie eben das teilweise so viel Content aufs Modul gepackt haben, dass du Ladezeiten in Anführungsstrichen vor den Kämpfen hast, weil erstmal die ganzen Sprites entpackt werden müssen.
Genau, immer wenn die Runde losging, dauert es noch so eine kurze...
paar Sekunden, bis du es reinhauen kannst. Street Fighter 2, King of Fighters, habe ich hier auch irgendwo als Modul nochmal drauf.
Ich eben gesehen, ja.
King of Fighters ist natürlich große Neo Geo Prügelspielserie. Da haben sie so auch eine Kopffüßler-Variante draus gemacht. Das tatsächlich ganz cool funktioniert, ne? Also auch einer der besseren Prügler für den Game Boy.
Ich fand das mit eigentlich am besten als Beat'em Up so. Das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also die großen Köpfe helfen tatsächlich auf dem Game Boy
zumindest. Und es ist spektakulär. Es sieht auch schon, wenn du es dann auf dem Fernseher spielst mit den Adaptern, hast du auch schön viele Farben bei den Special Moves, also da kannst du einiges mit anstellen. Über die Turtles-Sachen haben wir gesprochen, ne? Den ersten Teil Fall of the Foot Clan und die anderen könnt ihr euch auch die Turtles Retro Club angucken. Battletoads, hatte ich mich gewundert, als ich es auf der Liste gesehen habe, weil...
Weiß ich gar nicht, dass es das gab für ein Game
gegeben hat's, ja, aber ich glaube nicht, dass es besonders passabel gewesen ist, also selbst die NES-Variante ist ja heutzutage noch schwierig zu spielen.
Und ich glaube, Kung Fu Master, was hier noch steht, das ist so ein typischer Gameboy-Frühtitel, oder? Weil ich erinnere mich, dass den viele Leute hatten damals. Ich habe den ganz oft gesehen und auch das Cover ist mir noch sehr präsent vor Augen. So.
Es war viel war eben Umsetzung. Ne? Entweder eigene Sequels für den Gameboy oder einfach, es gibt auch jetzt das Spiel auch für den Gameboy. Ja, ne? In der Variante, ist egal, fast schon wie das Spiel ist, Hauptsache es gibt es dann dafür. Der Vollständigkeit halber. Sport- und Rennspiele habe ich mal ein bisschen zusammengeworfen. Ich wusste nicht ganz genau, welches WWF-Spiel ich nehmen soll, weil da x-fach welche
da
waren.
Da gibt es ganz viele, die sind aber, glaube ich, zumindest in den ersten Jahren sind sie alle sehr ähnlich.
Ja, es gibt ein Sidescroller-Ding. War das WWF Betrayal oder so? Wo das eher so Beat'em-Up-Style war, wo du mit Steve Austin von links nach rechts laufen musst und durch die Level dich kämpfen musst, Double Dragon-Style.
Was zum
Geil. Ja, tatsächlich. Eins gab es davon. Ich weiß nicht, ob das Betrayal war.
Die ersten waren offen gesagt spielerisch, das hat man damals gespielt, weil man halt ein WWF-Fan war und das geil fand mit den Figuren, aber an sich waren die spielerisch super dünn,
Du hast die Wahl zwischen 6 Figuren.
Die alle genau das gleiche können. Ja, ne? Die hatten, glaube ich, nicht mal Special Moves in den ersten Teilen. Das haben sie, glaube ich, erst später eingeführt. Das war schon nicht so gut.
Über Tennis haben wir ausführlich gequatscht. Golf, natürlich auch einer der Startlied. Das Modul habe ich auch hier vorne. Mhm. Da hat auch jeder mal gesehen, das Cover mit den großen Buchstaben. Das finde ich immer schön. Ne? Das erkennt man sofort. Gutes
Spiel.
Es war ein gutes Spiel. Ja, ich mag Golfspiele allgemein aus der Ära ganz gerne. Aber ich glaube, da bin ich auch recht eigen. Ich habe auf PGA Tour Golf sehr gerne gespielt früher. Auf dem Super Nintendo, rauf und runter.
Also ich mochte das Advance Golf, dieses Mario Golf Advance Tour und so.
Das Advance Tour hatte aber die Rollenspielelemente noch. Mhm. Also wenn du noch Story hast, du bist angekommen und du musst jetzt erstmal trainieren und alles.
Ja, das hat aber auch, glaube ich, schon das Color-Ding. Auf dem Color gab es auch Mario Golf.
Ja, das stimmt. Es gab auch Mario Tennis auf dem Color, ne?
Ja.
Beides. Aber ich, also zumindest das eine der Urversion, ein sehr, sehr frühes Spiel, das Golfding und ja, klassisch, wie man sich ein Golfding vorstellt, mit dem Nintendo Touch mit dabei. Nintendo World Cup ist hier auch als Modul irgendwo noch am Rumliegen. Natürlich, entweder haben die Leute das auf dem Game Boy gespielt oder auf dem NES mit den Kopffüßlerfiguren. ist hier, so viele geile Fußballspiele gab es nicht für den Gameboy, für den klassischen, also es gab einige Umsetzungen und so weiter, aber ich glaube auch für die meisten, wenn sie es gespielt haben, war es wahrscheinlich das World Cup Ding.
Ich habe dieses Soccer, einfach nur Soccer, das liegt hier auch als
Packung. War das gut?
Das war langsam. Okay. Es gab halt immer nur so, es gab diese eine perfekte Lane, die du laufen konntest, um immer ein Tor zu schießen, immer rechts an dem Strafraum entlang irgendwie, und das hat man dann halt immer gemacht. Und das war noch die WM mit Deutschland, das heißt, Deutschland ist das beste Team automatisch und irgendwie Nigeria oder so ist das schlechteste. So. Und dann nimmst du natürlich automatisch immer Deutschland gegen...
Immer. Deutschland gegen Brasilien, Italien vielleicht, wenn sonst keiner...
Das ist so witzig, wie viele Spiele das früher so gebalanced haben irgendwie. Der Weltmeister ist
automatisch der Beste. Hast du dann immer geschaut. Es gab ein Track and Field dafür, also eine der Sportspiel, Disziplinen, Sammlungen und so weiter. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie sie es hier darauf umgesetzt haben. Ich habe die eigentlich immer ganz gerne mit Kumpels früher gespielt, weil, ja, komm, schnell 100-Meter-Lauf, Hürdenlauf, Schwimmen und
die
so weiter.
Die haben Knöpfe, ey, du hast doch nur
diese. Ja, du hast ja zwei Möglichkeiten bei diesen, wenn du nur zwei Knöpfe hast. Entweder hast du das Rhythmische links und rechts, ne, damit du dann die Geschwindigkeit aufbaust, oder so schnell wie es geht da drauf drücken. Mhm. Ich will nicht wissen, ja, zum Glück haben damals nicht so viele Kids geraucht, dass sie mit dem Feuerzeug dann die Knöpfe hin und her geschrubbelt haben.
Alter.
Ja, was manche ja gern gemacht haben bei den PlayStation-Controllern. Feuerzeug raus und dann so die Furchen reingemacht. Scheiße. Damit man die Knöpfe dann relativ schnell drückt. Blades of Steel war eine eigentlich ganz interessante Umsetzung. Das war Eishockey. Ich glaube, Blades of Steel müsste auch die Konami-Variante gewesen sein. Gab es auch ein schönes NES-Spiel davon. Mhm. Na, und konnte man auf dem Game Boy eben auch dann spielen. Spirit of the One, Formel 1 haben wir schon erklärt, mit Vierspieler-Modus. Ich habe es immer persönlich verwechselt mit dem anderen Spiel, was ich hier auch... F1 Race. Guck mal, jetzt wollte ich gerade sagen, ich verwechsel es immer mit F1 Race. Nein. Spirit of the One war das, was ich gehabt habe. Das ist ein Top-Down-Spiel von Konami gewesen. Okay. Wie ihr kennt, manche der Rennspiele haben eben wirklich diese direkte Top-Down-Sicht von oben und dann drehen sie die Strecke so drumherum. Und das konnte teilweise eine ziemlich hohe Geschwindigkeit erreichen. Das habe ich ganz gerne gespielt. Aber natürlich, die meisten hatten F1 Race mit der 3D-Perspektive und dem Multiplayer.
Das fand ich krass auf dem Game Boy. So, wow, was?
Ja, total.
So in die Strecke, so in den Bildschirm reinfahren.
Ja, genau. Also die haben schon für einen ganz frühen Titel eigentlich schöne grafische Fähigkeiten damit gehabt.
Der Game Boy kann grafisch, also ja eigentlich nicht sowas wie Mode 7 oder so. Er hat bestenfalls diesen einen Welleneffekt, den die Sprites manchmal haben, diesen wo alles so rumwobbelt. Aber eigentlich, das hat mich schon
beeindruckt. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es ist, aber in irgendeinem YouTube-Video habe ich mal so von wegen technisch beeindruckenden Titel einen richtigen Game Boy-Titel gesehen, der tatsächlich so Vektorgrafik hatte.
Lustig, ich wollte es gerade sagen. Ja. Ich kenne auch die ganze Geschichte dahinter. Es ist ein Spiel, was... Argonaut gemacht hat.
Natürlich Argonaut.
Die wollten ein 3D-Spiel machen, also sie wollten in den Konsolenmarkt rein und die hatten vorher Starglider gemacht, das waren so Heimcomputerspiele mit so Vektorgrafik und dann hatten sie einen Prototypen von einem Gameboy-Spiel, ich habe leider den Namen vergessen, wie das Spiel hieß. Nintendo hat es später dann X genannt, einfach nur X, und hat es nur in Japan rausgebracht. Mhm. Und das Spiel war so eine Art Vorläufer zu Star Fox und sowas, halt ohne die tierischen Charaktere, sondern es war so ein 3D-Spiel. Mhm. Und die wollten es gerne Nintendo zeigen. Dann sind sie auf die CES nach Amerika geflogen, haben es den Leuten da gezeigt. Und die fanden es so geil, dass sie gesagt haben, ey, ihr müsst mal unsere Japaner kennenlernen. Daraufhin sind Jess Sun und Dylan Cuthbert und die ganzen Leute von Argonaut nach Japan geflogen. Und daraufhin entstand diese mehrjährige Zusammenarbeit, auf Basis dessen dann Star Fox erschienen ist. Stunt Race FX und sowas. Und das Spiel, was du meinst, ist dieses, ist wirklich total kurios. Und die Famitsu hat es mal zu einem der, ich glaube, 5 einflussreichsten Gameboy-Spiele aller Zeiten gezählt, obwohl es kein Mensch kennt. Aber es ist ein Spiel tatsächlich mit 3D-Grafik auf dem klassischen Gameboy.
Wie heißt
aber
das?
Nur, weißt du das? Also X heißt die japanische Version. Und es hatte vorher einen anderen Namen, den habe ich vergessen. Und dann, das hatte schon einen Publisher und Nintendo fand es aber so cool, dass sie gesagt haben, wir kaufen denen die Publishing-Rechte ab, bringen das selber raus. Und dann haben sie es aber nur in Japan gemacht.
Mhm. Auf dem richtig klassischen Gameboy, 4 Graustufen Vektorgrafik. Das muss ich mir unbedingt
mal also kannst du bei YouTube auch Videos und so angucken.
Kannst ja mal mit den Modulen hier, wo man dann entsprechend die Spiele mal drauf tun kann, auf einen richtig original Gameboy mal testen und gucken, wie das da ausschaut und nicht nur eben unter Emulatorbedingungen. Das müsste wahrscheinlich ziemlich beeindruckend sein, sowas da drauf laufen zu sehen. Wenn wir noch eine Handvoll Rennspiele habe ich hier noch reingetan, die aber ein bisschen unterschiedlich sind. Motocross Maniacs, einer meiner Lieblinge. Quasi die, Lieblinge in der Form, ich habe sehr gern gespielt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ein herausragendes Game ist. Liegt hier auch noch irgendwo hier auf dem Tisch bei uns. Von Konami gewesen, da es kein Excitebike für den Game Boy gab, war das nächstbeste, was man bekommen hat. Also ein Side-Scroller-Motorbike-Game, wo du dann eben auch teilweise durch Loopings gefahren bist und dann mit Turbo hochfahren musstest und so weiter. Okay. Für mich so der Grundstamm später, aus dem Spiele wie Trials entstanden sind. Mhm. Ja, natürlich ohne die ganze Physik, aber der Grundstock war schon vorhanden.
Ja.
Wave Race
Yep.
Habt ihr Wave Race dafür mal gesehen?
Ja, das habe ich erst viele Jahre später gekauft, als das N64 dann schon raus war, weil ich einfach dachte, hey, Moment mal, das ist ja super kurios und ich habe Wave Race liebe ich auf dem N64 und ich wusste lange Zeit nicht, dass eine Serie ist, die eigentlich auf dem Game Boy gestartet wurde.
War mir auch nicht bewusst.
Man sieht es auch so anhand des Designs ein bisschen vom Titelbildschirm und des Logos, glaube ich, dass es eigentlich verwandt damit ist, aber es ist an sich ein relativ unspektakulär, so ein Top-Down-Racer ist das halt wirklich und sehr langsam auch so
abgehakt aus heutiger Sicht. Alles.
Ja, es ist nichts Besonderes.
Also und aber es ist tatsächlich ein paar Jahre vor dem N64
Wave Race erschienen. Ja, es ist viele Jahre vorher schon rausgekommen.
Ja, ich hätte auch gedacht, eventuell, da der Game Boy noch so langlebig war, vielleicht parallel nochmal rausgekommen. Aber ja, du hast recht. Ich habe auch gesehen, irgendwie so Release, irgendwie 94 oder so. Ha,
das könnte sein, ja.
Und Super Offroad habe ich hier auch nochmal mit drauf getan. Ein Spiel, das gelitten hat unter der nahen Kamera. Super Offroad war ein Arcade-Game von Midway damals. Eines dieser Rennspiele, wo die Strecke komplett auf einem Bildschirm zu sehen war. Genau, also du hattest teilweise so eine leicht isometrische Sicht gehabt und du hast eben die Strecke, die war komplett auf einem Bildschirm und hast fast Miniaturautos, die teilweise mit dann rumgeraced sind. Hier kriegst du das natürlich in dieser Miniatursicht nicht die komplette Strecke auf einem drauf. Deshalb hattest du eine reingezoomte Sicht, wo sich dann entsprechend alles drumherum gedreht hat.
Schwierig. Die Super Nintendo-Version, aber da passt es ja alles irgendwie.
Ja, Super Nintendo ist auch
einwandfrei. Okay,
ja. Das kann man echt ganz gerne spielen. Ja, und Super Asti Prime würde ich persönlich gerne nochmal reinschmeißen, eines meiner Favorites auf dem NES damals gewesen. Eine ziemlich gute Umsetzung von einem isometrischen Rare-Rennspiel mit Herumballern. Vielleicht die Leute, die Rock'n'Roll Racing mal gesehen haben, das war der inoffizielle Vorgänger dazu. Okay. Mit weniger Rock'n'Roll und mehr Racing.
Bevor wir jetzt diesen Sport- und Rennspielblock abschließen, ich habe hier mal das Mario Tennis für den Game Boy Color reingemacht und es war echt auch erstaunlich gut schon. Das war sehr nah an dem N64-Spiel vom Spielgefühl her und echt extrem viel besser als das Tennis, was es am Anfang für den normalen Game Boy gab.
Ist das auch schon von Camelot?
Ja.
Okay,
das siehst du auch. Du siehst an den Menüs, dass das 1:1 das gleiche ist, was sie halt damals auf dem N64 und so hatten und so der ganze Exhibition-Mode und so, das hat genau die gleiche Steuerung. Es hat ja dieses zwei, das war eigentlich super für den Game Boy geeignet, weil du quasi mit zwei Buttons und verschiedenen Kombinationen alle Arten von Schlägen machen konntest. Also Stoppbälle, Lobs und so ging durch verschiedene Kombinationen von A und B, die du gedrückt hast.
Das ist sehr gut.
Mir geht sowas in der heutigen Generation ein bisschen ab, weil wir haben ja diesen Mario Sport Mix oder wie hieß das für den?
Mario Sports Mix, ja.
Sports Mix oder sowas. Das hat ja auch ein Tennisspiel drin, aber es hat ja nicht so besonders viel mehr mit Tennis zu tun. Sondern
du kannst es abstellen, diese Powerschläge und so.
Ja, weil ansonsten war es immer so, du läufst herum und machst Powerschlag nach Powerschlag. Und
ja, das ist furchtbar, das ist Crap. Also ich finde, man kann nach wie vor zum Beispiel das N64-Ding noch spielen und da fehlt dir nichts dran.
Ja. Mario Tennis und allgemein, also Mario Tennis, Mario Golf, das kann man heute immer noch sich geben.
Ich habe hier ein paar Sachen unter Shooter reingepackt und dabei sind sowohl so Shoot'em-ups als auch Ego-Geschichten gedacht und natürlich, wir müssen mal über Faceball 2000 kurz hier quatschen.
16 Spieler, was?
Faceball 2000 hat bis zu 16 Spielern unterstützt. Vorausgesetzt, du hast genug Gameboys und 4 Spieleradapter, die du zusammenkoppeln kannst, gefunden.
Was? Wie?
Faceball 2000 ist ein Ego-Shooter. Ja,
aber mit so lustigen Gesichtern.
Mit so lustigen Smileys, genau. Die Charaktere wurden durch Smileys repräsentiert, also drei Pac-Man-mäßige Smileys, die durch ein Labyrinth gegangen sind.
Genau, so Wolfenstein-mäßig so ein Labyrinth und dann hast du so Smiley-Gesichter. Und
genau, und anscheinend hat die Gameboy-Version wirklich bis zu 16 Spieler unterstützt. Ich glaube, dass wahrscheinlich in den seltensten Fällen wirklich irgendwann mal 16 Leute zusammengekommen sind mit 16 Mal dem Spiel plus 16 Gameboys plus entsprechenden 4 Spieladaptern und Linkkabeln.
Wow.
Ja, irgendwie haben sie, es ist ja, hat jemand noch ein T-Stück hier, ne?
Das ist krass, ey.
Ansonsten shootermäßig viele Umsetzungen. Burai Fighter war einer der frühen Shooter, wo du eine Figur hattest, die in verschiedene Richtungen ballern kann. So ein bisschen, wie ist es nochmal, cool. Forgotten Worlds? Der Shoot'em-up von Capcom, wo du eine Figur hattest, eben die ein Flieger und nicht ein Raumschiff, sondern ein Typen, der rumgeballert ist. Das war ganz nett. Nemesis war eine Umsetzung von Gradius.
Das war auch
Solar Striker war einer der frühesten Shooter. Ich glaube, einer der wenigen Shooter, die sogar von Nintendo produziert wurden. Also Shoot'em-ups und Top-Down-Shoot'em-ups und einer der frühen Gameboy-Titel. Sagaia war aus der Darius-Serie R-Type, habe ich gehabt. Ne? Sehr schwer. Und ich kann mich da auch noch erinnern, eins der Spiele, die mich so frustriert haben, dass ich nie über den vierten Level herausgekommen bin. Weil, was ist da immer passiert? Vierter Level war dieses große Raumschiff, wo du drumherum geflogen bist und alles wegballern musst. Und da mich ein Gegner einmal weggehauen habe ich vor Wut immer Start, Select, A und B gleichzeitig gedrückt. Und was bedeutet das bei den meisten Gameboy-Games?
Ja, schön Reset gemacht.
Ja. Ist der Reset wieder nach vorne. Und dann erstmal bist du sauer und dann denkst du, ich Idiot. Und dann machst du das nochmal beim nächsten Mal.
Bei R-Type gab es auch eine ganz gute Deluxe-Version auf dem Gameboy Color später. Mhm. Das hieß zwar, glaube ich, nur R-Type Deluxe oder DX, aber da waren mehrere Spiele, glaube ich, drin.
Da war auch so ein Hauptmenü, wo du was auswählen
konntest. Du konntest das Original Gameboy-Spiel, glaube ich, auch auswählen und dann so eine Ultimate-Version. Und das finde ich auch, weil wir jetzt ja auch bald uns schon dem Ende der Spieleauswahl nähern, vielleicht nochmal auf dem Game Boy Color. Ich finde, da kann man jetzt schon sagen, da gibt es halt ein paar teilweise technisch echt beeindruckende Sachen und du hast auch wirklich von vielen Spielen durch diese Deluxe-Version mit so die beste Version dann einfach nochmal, wenn du das heute spielen willst. Von daher finde ich den Game Boy Color eigentlich jetzt auch spannender, als ich ihn früher irgendwie
fand. Ja, absolut, weil du Spiele hattest eben, wo danach es sich nicht mehr wirklich gelohnt hat, für die Spielefirmen nochmal Varianten rauszubringen und da du die End-of-the-Line-Version hattest. Ein bisschen hier auch Space Invaders habe ich hier mal kurz erwähnt. Das Kuriosum bei dem ist es, wenn du das mit einem Super Game Boy spielst, das hat ein komplettes Super Nintendo-ROM mit drauf. Also du spielst nicht die Game Boy-Variante, sondern es lädt eine Super Nintendo-Variante von dem Game da drauf. Mit dem eigenen Hintergrund, komplette andere Farbpalette und so weiter. Es ist immer noch Space Invaders, super simpel, aber es ist ein eigenständiges Spiel, was draufgeladen wird, anstatt dass du die Game Boy-Variante spielst. Und ein paar Parodius natürlich dann auch, dafür hatten auch viele Kollegen.
Ich glaube, das war allerdings nicht so ein super toller Port, weil Parodius lebte für mich immer sehr von dem, dass es so bunt und fröhlich und schön irgendwie ist auf dem Super Nintendo und da war, glaube ich, der Game Boy-Port ist da deutlich abgefallen.
Zum Abschluss, ich habe hier noch unter verschiedenes wenig Titel gesehen. Also natürlich gibt es einige kuriosen Sachen, die man da mit reintun kann, was ich hier oder so spiele. Ich habe hauptsächlich Pinball-Sachen hier drauf getan. Mhm. Alleyway haben wir drüber gesprochen. Revenge of the Gator.
Ah, mega.
Fand ich super gut.
War auch, glaube ich, ein sehr früher Titel. Habe ich sehr früh gehabt zumindest. War ja so ein Krokodil-basierter kleiner...
Krokodil-basierter.
Ja, das hat sich alles um Krokodil gedreht.
Ja, das stimmt.
Und es war einfach echt ein cooles, witziges Flipperspielchen. Nicht so vollgestopft und mit 1000 Milliarden Elementen und Sachen drin, wie spätere Flipperspiele und vielleicht auch deswegen gerade so gut. Mhm. Also es hat einfach echt Spaß gemacht.
Genau, Pokémon gab es auch eine Pinball-Variante, die mit einer Batterie für Rumble mit dazu.
Richtig.
Da habe ich auch irgendwo noch rumliegen, wobei ich die Game Boy Advance-Fortsetzung da noch einen Tacken besser finde.
Hatte auch einen geilen Soundtrack.
Ja, ist mein Lieblings-Pokémon-Game. Das zweite auf dem Game Boy Advance, der Pinball. Das
ist auch dein Lieblings-Pokémon-Spiel, so Pokémon Snap.
Ja, natürlich. Da snap ich heute noch dran. Und Kirby's Blockball habe ich hier reingetan. Ein Kirby Pinball, ein bisschen so wie Sega Spinball, wo du Kirby fast schon als lebenden Charakter und Ball benutzt hast, der auch noch ein bisschen sich bewegen konnte, so ein kleines bisschen.
Und konnte man nicht auch Kirby...
Konntest du pumpen, glaube ich.
Ja, so ein bisschen. Und
ach, stimmt.
Hat Kirby in dem Pinball-Spiel eigentlich auch verschiedene Fähigkeiten gehabt, wenn er irgendwo gegenkommt?
Es kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch mal kurz für ein Pinball-Special beim Retro-Club mir angeschaut. Scheint aber auf jeden Fall über ein normales Pinball herauszugehen mit richtigen Leveln.
Ja, also das man hatte Endbosse und so, gegen die man gekämpft hat und so. Das war schon cool.
Ansonsten hatte ich hier noch mal kurz mir eine Liste ausgedruckt von den bestverkauften Spielen. Die Top 50 war es sozusagen zwischen den Game Boy und Game Boy Color Videogames. Bei einigen der Zahlen hier sind natürlich immer, du kannst nicht sagen, dass du die akkuratesten Zahlen hast, weil das basiert darauf, was du im Netz finden kannst. Momentan auch Nintendo und die anderen Publisher haben nie immer Zahlen zu den Sachen freigegeben.
Was soll denn dieses Kreuz hinter manchen Spielen bedeuten? Sind die verstorben?
Ich weiß es nicht. Das war so bei Wikipedia, wo sie ein Kreuz hatten, um das zu trennen. Vielleicht, was ein offizielles Nintendo-Produkt ist, da ist ein Kreuz einfach da zu sehen. Tetris ist hier als meistverkauftes mit 35 Millionen Stück drauf, wobei wie viel ist davon schon beigepackt, wie viel ist separat davon gezählt. Ich kann mir sicher sein, dass Tetris das Modul ist, das am meisten existiert, aber ich weiß nicht, ob du dann das Bestverkaufte sagen kannst. Wenn du da die Pokémon Rote und Grün und Gold und Silber mit zusammengenommen über 50 Millionen nimmst, Das kann ich eher glauben.
Was ich sehr interessant finde, ist eigentlich erst auf Platz 12 dann so Super Mario Bros. Deluxe. Ist wieder so ein Spiel, was ich eben angesprochen hatte. Mhm. Ist ein Spiel, was erst für den Game Boy Color kam, was so eine gepimpte Version vom ersten NES Mario Bros. War, was eine Art, das hatte so Maps dazwischen, wo du gesehen hast, ich bin jetzt in Level 1.1 und 1.2 und du hattest so ein paar Challenges und sowas drin. Mhm. Hatte spielerisch meiner Meinung nach immer noch einen riesen Nachteil, weil du hast nicht alles auf den Bildschirm bekommen. Mhm. Du hattest eine Funktion, um das Scrolling ein bisschen zu verschieben in alle Richtungen, um zu gucken, was da noch so ist. Und das hat sich anscheinend immer noch so viel verkauft, obwohl es ja wirklich erst sehr, sehr spät kam und ein Game Boy Color exklusiver Titel war.
Mario verkauft sich halt.
Ne? Ja, aber so krass. Und es war halt wirklich damals schon ein uraltes Spiel einfach.
Es ist eben weird. Also wenn du bedenkst, was für ein Erfolg New Super Mario Bros. Auf dem DS hatte, was ja auch, das, ja, das wird sich bestimmt verkaufen. Fuck you, 20 Millionen Mal ungefähr. Ne? Weil einfach die Leute genau das haben wollten. Ja. Das erklärt, warum wir auch so viel bekommen haben. Ist sicher sehr viel Pokémon verschiedene Sachen verteilt. Also das Pokémon Pinball, das 9th best verkaufte Gameboy-Spiel sein soll mit über 5 Millionen. Oder Pokémon Trading Cards habe ich hier irgendwo gesehen.
Das war auch ganz seltsam. Pokémon Trading Card auf dem Gameboy? Ja, ich meine, das ist alles so kleinteilig. Wirklich? Wie kann man das spielen so?
Ja, schau dich hier an. Also zum Beispiel Yoshi hat sich besser verkauft als Donkey Kong. Ne? Das hier das ist früher Yoshi-Game mit über 3 Millionen. Oh, Yu-Gi-Oh! Hast du hier drauf mit über 2 Millionen. Dragon Quest Monsters, was ich erwähnt habe, ist hier mit dabei.
Gut, du hast natürlich auch so die frühen Sachen einfach durch die Gnade der frühen Geburt, so Alleyway Golf, Tennis
ja, und
solche
genau.
Sachen sind da halt auch mit drin.
Metroid Baseball und so weiter. Also natürlich die üblichen Verdächtigen.
Was ist denn Nummer 39? Game the Hacken.
Game the Hacken, Tamagotchi 2.
Ach so.
Tamagotchi 2, Bandai hat 1,5 Millionen 1997 von Tamagotchi 2 abgesetzt. Fast genauso viel wie von Tamagotchi 1.
Und anscheinend so. Und dann kommt als schöne Klammer jetzt für den Podcast auf Platz 43 noch Yakuman.
Yakuman, da ist es. Genau. Okay. 1,28 Millionen wollten Mahjong spielen.
Warum nicht?
Ey? Auf dem Game Boy. Obwohl, die beste Klammer ist natürlich der letztgenannte Titel hier. Denn auf Platz 53, der letzte auf der Liste mit 1 Million, der letzte Million oder der Titel, der Million geknackt hat, Game & Watch Gallery.
Die waren auch gut, diese Galleries. Und es waren immer Sammlungen von mehreren Game & Watch Spielen. Aber deswegen hast du natürlich aus rein dramaturgischen Gründen die Liste auch auf 53 entlassen,
nicht bei 50. Tatsächlich nicht. Ich habe die einfach so übernommen. Ich glaube, da vermerkt sind die Spiele, die über 1 Million verkauft haben.
Ja, das kann sein.
Deshalb endet es genau mit dem 1 Million Game hier. Aber es passt auch ganz gut. Ich bedanke mich bei euch. Ist natürlich nur wieder länger geworden, als wir geplant haben. Wir müssen natürlich auch gleich wieder dann zurückgehen. Dima, wir werden uns bald zusammensetzen und gleich einen Retro-Club dann haben, frisch mit den Erinnerungen, werden uns auch ein paar der Games dann in Ruhe angucken können. Nicht nur mal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sondern auch die ganzen Sachen hier vorbeigebracht habt. Es macht immer wieder großen Spaß, in den Erinnerungen zu schwelgen. Und gerade beim Gameboy haben wir natürlich auch viel, was man nochmal in die Hand nehmen kann, nochmal angucken kann, nochmal zocken kann.
Ich bin auch angefixt. Ich werde definitiv ein paar von den Sachen jetzt nochmal spielen oder wieder spielen. Und ich habe vorhin so überlegt, wir sind jetzt gerade so an einem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen und auch wo das veröffentlicht wird, kurz vor der E3. Mhm. Wie geil wäre es denn bitte, wenn Nintendo jetzt bei der E3 nicht ein SNES Mini, sondern sie würden ein Game Boy Mini mit 30 spielen und dann einem geilen Design ein Gerät irgendwie mit einer Akkulaufzeit von 80 Stunden oder so. Das wäre doch auch Hammer. USB, niemand würde damit rechnen. Das wäre mega. So. Ja. Oh, das wäre geil.
Das wäre super gut. Aber wer weiß, vielleicht hat Nintendo ja ein paar Überraschungen für uns im Petto. Auf jeden Fall dafür, dass sie das Game Boy Brand liegen gelassen haben. Mhm. Na, man hat ja damals gesagt, dass der DS rauskam. Ja, mal gucken, ob das dann Erfolg wird. Und dann kamen die berühmten drei Säulen, die Nintendo genannt hat. Ja, wir haben die Heimkonsolensäule, wir haben die Game Boy Säule und die Nintendo DS Säule. Game Boy haben sie ja nicht mehr weitergeführt nach dem Ende des Game Boy Advance. Es wird auch nie offiziell genannt, dass das Game Boy Brand mal weg ist. Ich weiß nicht, ob du es in heutigen Zeiten so klassisch wiederbeleben kannst, weil es doch schon ein Produkt der 90er gewesen ist.
Ja, aber ich meine, das NES-Brand war ja auch schon Jahrzehnte tot und ich glaube, es wird sie nicht davon abhalten zu sagen, irgendwann sie machen einen Game Boy Mini, wenn sie sie sehen wahrscheinlich, ey, wir haben hier noch von unverkauften Handhelds noch so und so viel Bildschirme rumliegen, lass uns doch in einem kleinen Gehäuse irgendwas bauen. Die Leute würden sofort kaufen und ich auch. Mhm.
Wenn es diese Optik hat, dann ja.
Ja, mega.
Na gut, dann, wir werden natürlich auch noch andere Podcasts zu anderen Themen haben, aber heute soll es erstmal genug zum Gameboy gewesen sein. Wenn noch irgendwas ist, was wir verpasst haben, dann können wir uns bestimmt hier in der Runde nochmal darauf einigen, dass wir nochmal zusammenkommen. Aber da könnt ihr uns ja auch gerne Feedback über die diversen Kanäle da draußen geben. Ich danke euch da draußen und ich danke euch allen hier und natürlich den Leuten, die an der Technik sitzen und sage Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Thank you.
We'll be right back.